Der Politikgeflüster Podcast.
Sommer in Deutschland, fast so, als gäbe es keine Pandemie. Zwar werden sich von Herbst an weniger Menschen draußen und mehr in Innenräumen aufhalten, doch die Bundesregierung setzt auf neue, angepasste Impfstoffe zur Eindämmung der Pandemie. Daher will sie keine so strengen Maßnahmen wie im vergangenen Herbst und Winter.
Alle diese Dinge, die man unter dem Begriff Lockdown versteht, Ausgangssperren, Betriebsschließungen, Schulschließungen, all diese Dinge halten wir nicht mehr für angemessen.
Punkte, die es auch im Entwurf zu diskutieren gibt, die zum Beispiel aus wissenschaftlicher Sicht nicht nachvollziehbar sind. Unter anderem gehört dazu, und das habe ich ja nun schon mehrmals auch immer erläutert, die FFP2-Maskenpflicht. Dort gibt es eben keine wissenschaftliche Evidenz, dass das im Vergleich zu einer OP-Maske sozusagen einen Effekt hat. Dort gibt es keine wissenschaftlichen Daten.
Denn es ist ganz klar, dass jemand, der frisch geimpft ist, gerade mit den angepassten Impfstoffen, sich selbst weniger in der Bar oder im Restaurant gefährdet, als wenn er ungeimpft nur Maske trägt. Und von ihm geht auch eine geringere Gefahr für andere aus.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Patricia Schlesinger wurde heute zudem fristlos entlassen, entschied das Aufsichtsgremium des Senders.
Es geht um den Verdacht der Untreue und Vorteilsannahme.
Die Chefin vom RBB in Berlin-Brandenburg, sie wurde kürzlich gefeuert.
Die Liste der Vorwürfe wurde immer länger, wie Vetternwirtschaft, Vorteilsnahme und Verschwendung. Es geht um die Erhöhung ihres Jahresgehaltes, ihre Dienstwagen, teure Neubauprojekte und fragwürdige Beraterverträge, wovon selbst ihr Mann profitiert haben soll.
Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde, das ist der beste Tatort, den der RBB jemals produziert hat. Und hier wird auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg seinem Sendermotto mal wieder so richtig gerecht. Bloß nicht langweilen. Steht da tatsächlich auf den Ü-Wagen.
Ja, bloß nicht langweilen, das passt vielleicht auch zu unserem Podcast, wobei wir hoffen ja grundsätzlich, dass sich hier niemand langweilt. Und damit herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause, wir sind wieder da. Juhu, Staffel 3 des Politikgeflüster-Podcasts und ihr seid dabei, herzlichen Dank erstmal dafür. Und falls ihr euch wundert, Mensch, wer ist denn diese komische Stimme, haben sie den schlechten Moderator endlich mal ausgetauscht? Nein, das ist nur jemand, der etwas erkältet daherkommt. Es ist kein Corona, passt heute zum Thema vielleicht, aber es ist keins, es ist einfach nur eine klassische Erkältung, wie man sie auch mal bekommen kann. Ich hoffe, meine Stimme hält das heute hier alles durch. Ja, und herzlichen Dank erstmal an euch alle, die fleißig unsere Sommerfolgen sich auch angehört haben. Gerade die Folge zur Schule war und also unsere tolle Folge, der Hans den Namen gegeben hat, Schulen sind keine Molkereien, war besonders erfolgreich. Vielleicht lag es an den Themen, vielleicht lag es an dem wunderbaren Motto, vielleicht muss Hans öfter hier einfach alles festlegen, wer weiß das schon. Auf alle Fälle herzlichen Dank dafür und heute sind wir zurück mit unserem klassischen Aufbau. Zwei Themen, die wir uns also näher anschauen und es ist ja so ein bisschen Tradition, dass wir immer nach unserer Sommerpause den Blick werfen auf Corona, leider Tradition. Im letzten Jahr mit Melanie Brinkmann. Heute wieder mit einem Experten, kommen wir nachher zu. Und im zweiten Teil, das hat man im Intro schon gehört, geht's um den RBB-Skandal. Patricia Schlesinger und die Folgen für den RBB wollen wir heute betrachten. Aber was wäre denn diese Ausgabe ohne diejenigen, die ja eigentlich die Hauptrolle spielen sollen, nämlich die FlüsterInnen, und die stellen sich gleich wie immer vor. Ich sage aber gleich vorab, wir sind heute eine sehr kleine Runde. Mag das auch an Erkrankung liegen, mag es an was auch immer liegen, wir kriegen es auf eine kleine Runde hin. Initialfrage heute soll sein, was war denn euer Highlight des Sommers? Ich habe euch in der letzten Folge vor dem Sommer ja gefragt, naja, auf was freut ihr euch im Sommer? Und welches Thema wird eurer Meinung nach das Restjahr dominieren? Und eigentlich schon wieder so fast ein bisschen Tradition, würde man sagen. Aha kann entsprechend anfangen mit ihrer ersten Position.
Ja, also fange ich erstmal mit der Beantwortung der ersten Frage an. Es fällt mir jetzt sehr schwer, schon ein Highlight festzulegen, weil der Sommer für mich eigentlich noch nicht wirklich vorbei ist. Oder ich wünschte mir, die hohen Temperaturen würden noch länger anhalten. Aber wenn ich mich auf ein Highlight festlegen müsste, dann wäre es eine konkrete Strandübernachtung in meinem Urlaub mit zwei Freundinnen auf meiner Interrail-Reise. Das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis und etwas, das ich auf jeden Fall immer in Erinnerung behalten werde. Genauso wie den gesamten Urlaub, für den ich auch sehr dankbar bin. Und was das Thema betrifft für das kommende Jahr oder für den Rest des Jahres, also glaube ich, dass es definitiv die Inflation und steigenden Energiepreise sein werden. Das zeichnet sich schon jetzt sehr klar ab. Ich frage mich, wie die Regierung, unsere Regierung das abfangen möchte, weil gerade über die Maßnahmen heftig diskutiert wird und vor allem die Verteilung der Maßnahmen auch meiner Meinung nach rechtens in der Kritik steht. Ich glaube, dass das noch uns weiter beschäftigen wird, sehr, sehr lang, auch über das Jahr hinweg.
Hallo. Mein Highlight des Sommers war, glaube ich, dann letztlich doch die Klassenfahrt jetzt vor kurzem. Die war sehr aufregend auf jeden Fall in dem italienischen Drei-Sterne-Hotel, was vielleicht in Deutschland nicht unbedingt drei Sterne verdient hätte, weil die Hygieneverhältnisse doch aufregend waren. Aber man kann nicht alles haben. Dafür war die Landschaft auf jeden Fall sehr schön und sowas schweißt ja auch zusammen. Welches politische Thema jetzt noch weiter relevant sein wird? Ich denke, dass grundsätzlich die Angst vor dem Wutherbst definitiv weiterhin, also so steht es ja in den Medien, auch auftreten wird. Ich denke, dass das Zusammenspiel zwischen Corona und der Angst vor Kälte und drastisch gesagt zu Hause im Kalten sitzen jetzt vielleicht doch eine unangenehme Situation darstellen wird.
Hallo, ich bin LZ, immer noch dabei. Und mein Sommerhighlight war das Reisen, beziehungsweise auch die Zeit jetzt nach dem Abi, die ich vor allem viel mit meiner Familie und auch mit meinen Freunden verbracht habe. Und ich denke auch, dass uns die ganzen, die Inflation und die festgelegten Entlastungspakete, beziehungsweise die Politik darum herum beschäftigen wird, auch im Zusammenhang noch mit dem Ukraine-Krieg, was da alles gerade passiert. Und zudem, wie auch HK schon erwähnt hat, die Corona-Schutzmaßnahmen oder auch das neue Infektionsschutzgesetz, worüber wir wahrscheinlich gleich reden werden, eine wichtige Rolle spielen werden.
Ja, danke an LZ. Und dann fehlt noch der Spiritus Rector in unserer Runde. Derjenige, der im Sommer sich bestimmt schöne Massagesessel gekauft hat. Ein Scherz beiseite. Hans, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich. Ja, Massagesessel gibt es ja im Moment relativ günstig gebraucht. Aber das war nicht mein Sommerhighlight, sondern wie ich es erhofft und angekündigt hatte, tatsächlich waren es die 10 Tage, die ich bei Freunden in Frankreich verbringen konnte. Und das Thema, da bin ich ganz eigentlich bei allen anderen. Es wird aus meiner Sicht unabweisbar die Frage sein, wie die deutsche Gesellschaft und die deutsche Politik und eigentlich auch die europäische mit der Situation, mit der anomischen Situation, wie man als Sozialwissenschaftler sagen würde, fertig wird. Anomisch heißt ein Zustand von Gesellschaft, wo alte Regeln nicht mehr gelten und neue noch nicht gefunden sind. Und das ist, wenn wir uns angucken, was die diversen Krisen in ihrem Zusammenwirken an Auswirkungen, an Unüberschaubarkeiten, an Herausforderungen mit sich bringen, ist das wirklich eine anomische Situation, die alle Menschen individuell und kollektiv vor Wahnsinnsherausforderungen stellt, große Belastungen aufwirft. Und unter großen Belastungen verhalten wir uns dann manchmal individuell oder auch kollektiv manchmal sehr irrational. Und die Frage wird sein, wie viel Rationalität kann man dem entgegensetzen?
Haben wir auch gleich ein Wort für unser Fremdwörterbuch des Tages gelernt, anomisch. Herzlichen Dank, Hans. Heute war es nicht der Spruch, heute war es das Fremdwort. Ist ja auch mal schön. Vielleicht runde ich das kurz ab, weil wir heute so wenig sind. Also zum Thema brauche ich nichts sagen, da bin ich d'accord. Mein Highlight des Sommers war tatsächlich auch Urlaub. Auch mal schön mit 2 Kindern. Das passt unserem Gast heute, der bald das 2. Kind erwartet, glaube ich. Sehr schön, da entsprechend mit 2 Kindern unterwegs zu sein und alleine die mal im Meer baden zu sehen, war eine Freude schlechthin bei schönen Temperaturen. Insofern, es gibt auch schöne Sachen, wenn man in den vielleicht kalten Winter vor sich denkt. So, und damit haben wir die Forschungsrunde abgeschlossen. Heute mit einer kleinen Spezialsituation. Denn, liebe HörerInnen, wenn ihr zurückdenkt, letztes Jahr hatten wir das auch schon in dieser Folge, dass wir Gasthörer dabei haben. Also Personen, die vielleicht überlegen, ob sie FlüsterInnen werden wollen, in der Folge einfach mal zuhören. Und wenn sie Lust und Laune haben, die Chance ist ja da, können sie auch gerne mal mit eintreten in die Diskussion. Also wundert euch nicht, falls da eine unbekannte Stimme sein sollte, dann ist eine von denen. Vielleicht lernt ihr den alle in der Zukunft entsprechend kennen. Ja, und damit gehen wir hinein, würde ich sagen, ins erste Thema und das eigentliche Schwerpunktthema, glaube ich, heute. Denn wie angekündigt, denn wie im Intro zu hören gewesen, ist ja Corona das Thema, was eigentlich uns seit Monaten verfolgt, begleitet, was in Diskussionen eine Rolle spielt. Aber während ein Teil der Gesellschaft meint und glaubt und sicher ist, dass diese Pandemie zu Ende ist, ich kriege immer wieder nette Hinweise mit endemischer Zustand, Ja, glauben andere, Team Sicherheit quasi, dass da doch noch große Gefahren drohen und so richtig nicht zu Ende ist. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir wollen nochmal genauer gucken, wie ist denn der Stand der Dinge, welche Maßnahmen sind sinnvoll und vor allen Dingen, wie gefährlich ist denn der Virus zu diesem Zeitpunkt. Und dafür haben wir uns einen sehr renommierten und ich glaube auch sehr kompetenten Gast eingeladen, der auch zugesagt hat, das ist ja noch viel wichtiger. Bei uns heute zu Gast ist Lars Dölken. Hallo Herr Dölken.
Hallo, Herr Kabisch.
Ja, wir wollten ja duzen, aber am Anfang wollte ich zumindest noch das entsprechende Stil halten. Ja, vielleicht fangen wir mal ganz einfach an, wenn man es so einfach nennen kann, unser kleinen Interviewteil. Die Frage an Sie und an dich wäre quasi am Beginn, fängt schon gut an. Der Herbst, der jetzt vor uns liegt, dieser Corona-Herbst, was erwartest du da? Welche Szenario hältst du am wahrscheinlichsten? Das Szenario Drosten, der ja in seinem Interview vor zwei Tagen, drei Tagen in der Süddeutschen gesagt hat, ein schwieriger Winter vor Dezember, viele Erkrankungen, vielleicht nicht unbedingt alle ins Krankenhaus, aber so, dass es doch große Belastung für das System gibt. Oder das Modell Kubicki, will ich es nennen, alles vorbei, alles gut, wir feiern. Wie ist quasi deine Vorausschau auf den Herbst?
Also ich sage mal, alles vorbei, das sehen wir ja, das ist es definitiv nicht. Aber wir hatten jetzt eine Sommerwelle, mit denen der in Deutschland niemand gerechnet hätte, jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Und gerade diese Sommerwelle, die stimmt mich doch extrem zuversichtlich, dass wir jetzt gut durch den Winter kommen und dass das Thema Corona nicht das vorherrschende Thema sein wird. Vielleicht kann ich das kurz begründen. Ich meine, wir hatten bisher war Corona bei uns immer im Winter. Sobald man nach drinnen ging, stiegen die Anzahl der Kontakte, die Räume waren mit Coronaviren infiziert und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, war Lockdown. Dann kam sozusagen der erste große Meilenstein, Omikron, ein Virus, was doch merklich weniger gefährlich ist als Delta und alles, was davor war. Und dann wäre normalerweise das gleiche Szenario wieder gewesen wie die Jahre davor. Die Welle geht, sage ich mal, bis April, Mai und dann ist Pause. Man freut sich dem Sommer und dann geht es ab Oktober wieder los. Aber dann hatten wir jetzt sozusagen eine zweite Welle, die ja mal locker jetzt zwei Drittel der deutschen Bevölkerung infiziert hat. Und ein bisschen Schutz für ein paar Monate gibt es ja auf jeden Fall. Es trifft auch die Leute, die eben nicht geimpft waren. Und gerade die Leute, die eben viel Party machen, die jüngere Generation, davon sind viele geimpft, viele hatten vielleicht schon vorher das Virus, dann hatten sie Omikron BA1 und dann hatten sie jetzt im Sommer nochmal und zwischendurch nochmal Kontakte. Das heißt, also da haben wir jetzt wirklich ganz erheblich Immunität aufgebaut in der Bevölkerung und die wird uns im Winter zugutekommen.
EZ, willst du gleich?
Ja. Ja, also denken Sie, dass generell die Gasprobleme im Vergleich zu Corona eine größere Rolle in den Medien spielen werden? Und können Sie vielleicht noch mal die neuesten empirischen Ergebnisse kurz darlegen?
Also wir haben ja jetzt Omikron BA5 sozusagen als Deutschland europaweit dominierende Mutante. Aktuell gibt es noch wenig, was kommt. Wir wissen aber natürlich aus der Erfahrung, ja, erst gab es Ausgangsvirus, dann Alpha, dann Delta. Also dass diesen Winter irgendwoher wieder eine neue Mutante kommt, das ist naheliegend. Aber grundsätzlich tut ja Corona nicht weh, wenn jetzt nicht alle schwer erkranken und es auf eine völlig ungeimpfte Bevölkerung trifft. Und ich denke, wir müssen uns nochmal vorhalten, womit wir in die Pandemie reingegangen sind. Wir sind mit einem Virus reingegangen, was deutlich gefährlicher war als Influenza, auf eine Bevölkerung, die völlig naiv war auf das Virus. Ja, das heißt also, wir hatten in Würzburg allein das Szenario, dass wir drei Altenheime hatten, wo mehr als 100 Personen sich infiziert haben und zwei Wochen später waren davon 20% tot. Ja, und dieses Szenario werden wir jetzt nicht mehr kriegen. Und wir wussten wenig über das Virus und haben jetzt ein deutlich abgeschwächteres Virus mit viel mehr Immunität.
Ich will mal bei EZ ansetzen. Also sie hat ja gerade so generell empirische Ergebnisse gesagt. Mich würde mal interessieren, Sie forschen ja auch zu Long-Covid. Zumindest habe ich das so erlesen. Oder zumindest kann ich Ihnen sagen, wir hatten vor einem Jahr, korrigiere mich, oder fast anderthalb Jahren hatten wir Bupesh Prasthi hier zu Gast, der muss Ihnen ja was sagen. Mit ihm zusammen haben wir über Long-Covid ja gesprochen. Jetzt ist ja Long-Covid eine Folge von Corona und selbst wenn man einen relativ milden Verlauf hat, kann ja Long-Covid entsprechend auftreten und mit verschiedenen Folgen. Ist es da nicht irgendwie, selbst wenn wir jetzt sagen, Ihrer Argumentation nach, dass wir ja relativ vorbereitet sind qua Infektionsverlauf vorher, ist es da nicht trotzdem gefährlich, wenn man sich diesen möglichen Long-Covid-Folgen entsprechend aussetzt?
Naja, da muss man sich vor Gesicht halten, dass wir hatten jetzt zwei Omikron-Wellen, wo jeweils, also guten Gewissens, kann ich sagen, dass da sich sicherlich zwei Drittel der deutschen Bevölkerung infiziert haben. Das heißt also, wenn wir von Long-Covid reden, dann haben wir also schon einen ganz erheblichen Teil der deutschen Bevölkerung ist diesem Risiko schon ausgesetzt. Es gibt zwar Daten, die zeigen, dass wenn man sozusagen mehrfach hintereinander Corona bekommt, dann kann man auch beim zweiten oder dritten Mal erst Long-Covid bekommen. Aber das Risiko, das wird abfallen aufgrund einfach der steigenden Immunität. Ich sage mal, es gibt auch andere Viren, wie zum Beispiel Ebola, wo man nach dem großen Ausbruch vor einigen Jahren Sekundärschäden bei wirklich mehr als 50% der Schwerinfizierten gesehen haben, was im Prinzip in eine ähnliche Richtung geht wie Long-Covid. Ja, nur, dass das heißt halt Post-Ebola hieß. Und auch da ist es so, natürlich, wenn ich mehr Immunität habe, mehr Schutz habe, leichter erkranke, dann sinkt auch das Risiko von Long-Covid ganz erheblich.
Das war der erste Punkt, Long-Covid quasi. Also Elzett, dann mach es mal du, sorry. Du warst so schnell.
Nee, machen Sie ruhig. Ich habe eine andere Frage.
Okay, also dann wäre Long-Covid der eine Bereich. Anderer Bereich wäre die Diskussion um die aktuelle vierte Impfung, die vollzogen wird mit den auch angepassten Impfstoffen. Wir haben es ja auch im Intro im Prinzip gehört. Während ja Lauterbach argumentiert, dass das ein sehr essentieller und wichtiger Schritt ist, auch um die Anpassung vor allen Dingen, wie die STIKO es ja fordert, der älteren Bevölkerung vorzunehmen, ist ja die Frage, welche Funktion räumen Sie dieser vierten Impfung ein? Für wen wäre die quasi essentiell? Sollte sich jeder damit impfen lassen? Fragezeichen. Und damit verbunden, ist es jetzt die letzte Impfung oder erwartet man das, was manche so schön sagen, ja, jetzt alle halbe Jahre immer wieder eine neue Impfung, bis wir irgendwann mal bei, keine Ahnung, welche auch immer sind?
Ja, also bei Impfungen, wie bei allen medizinischen Eingriffen letztendlich, muss man sich immer vorhalten, was ist der Kosten und was ist der Nutzen. Ich sag mal, die erste Impfung in den Altenheimen bei über 80-Jährigen, wenn nach 2 Wochen 20% tot sind, ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Deswegen tut es mir persönlich weh, dass es immer noch 95-Jährige gibt, die ungeimpft sind. Und wenn die dann von einem 17-Jährigen gepflegt werden, der dann sich hat impfen lassen müssen, dann tut es gleich doppelt weh. Ja, aber im Zuge der Pandemie wird die Situation natürlich jetzt immer komplexer. Wir haben jetzt nicht nur Ungeimpfte, sondern wir haben auch Geimpfte. Und wir haben auch Infizierte und zum Teil Infizierte, die halt nicht nur einmal Corona hatten, sondern vielleicht zweimal oder schon dreimal. Und dementsprechend ist der Nutzen natürlich geringer, weil ich ja schon die Immunität habe. Umgekehrt ist aber auch der potenzielle Schaden größer, weil, ich sag mal, wenn man sich mal vorstellt, jetzt ein 17-Jähriger, der vielleicht sich beschlossen hat, sich schon dreimal impfen zu lassen, oder der hat schon dreimal Corona gehabt, umgekehrt, und er fängt jetzt als Mitarbeiter in einem Pflegeheim an und muss dann geimpft werden, dann zu dreimal Corona, 2 Impfungen obendrauf, das kann schon wehtun. Ich sag mal, dann kann der Arm schon sehr dick sein, da kann man schon sehr viel Fieber bekommen und dann weiß man gar nicht, was passiert. Also es wird immer schwieriger, letztendlich die Personen zu definieren, die sich, wo eine dritte oder vierte Impfung dann wirklich hilft.
Jetzt ist Kabisch gerade, Pierre Kabisch gerade drauf. Wer übernimmt?
Ich mache einfach weiter, würde ich sagen, ja. Oder? Kann ich?
Und zwar wäre denn nicht vielleicht die Abwägung mit einem Antikörpertest nicht eine bessere Lösung dann vielleicht zu der Impfung, wie Sie gerade schon sagten, wenn man schon 2 oder 3 Mal Corona hatte und dann noch eine Impfung braucht und das jedes Mal wieder, obwohl man ja eine Grundimmunität hat, wäre es ja vielleicht besser, wenn man guckt, wie resistent man gegen dieses Virus mittlerweile ist.
Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Das wäre natürlich besser. Die Frage ist natürlich, wer definiert die Spielregeln? Wie hoch muss der Titer sein? Ich denke aber, da ist sozusagen, ja, da sind die Wissenschaft und die Experten sind da gefordert, da was zu machen. Ja, wenn ich sage, ich brauche von mir aus 2 Impfungen oder ich brauche definitiv 3, wenn dann jemand ein bisschen das an Titer schon hat vor der ersten Impfung, weil man sieht auch, dass er schon mal Corona infiziert war, dann zählt das halt als eine Impfung, dann muss ich zumindest nur noch eine oder gegebenenfalls 2 weitere Impfungen machen. Also man muss sich das überlegen, aber es ist natürlich nicht nur die Impfpflicht in irgendwelchen Heimen, sondern es trifft ja auch jeden Einzelnen von uns. Ich sage mal, wir müssen uns überlegen, lasse ich mich nochmal impfen? Ich bin jetzt 45, ich bin 3-mal geimpft, ich hatte noch kein Corona, in der Familie hatten schon viele Corona, ich aber definitiv noch nicht. Das heißt also, ich muss für mich jetzt auch entscheiden, mache ich eine 4. Impfung oder nicht. Ne? Und so trifft das jeden. Und das ist, also ich würde mich persönlich besser fühlen, wenn ich jetzt schon Omikron schon 2-mal gehabt hätte. Ja, dann würde ich jetzt definitiv nicht sagen, ich brauche keine Impfung mehr. Umgekehrt, man sieht, dass die angepassten Impfstoffe besser sind. Also als sozusagen jetzt, was bisher verfügbar ist, also für alle, die, sag ich mal, jetzt über 60 oder über 70 sind und jetzt nicht wissen, ob sie Corona schon hatten, wird sich das lohnen, sich impfen zu lassen. Das heißt natürlich nicht, dass man eben nicht doch mal einen Titer kontrollieren kann und es werden zwei verschiedene Titer kontrolliert. Einmal der Titer, der auch durchs Impfen entsteht, der gegen das Spike-Protein, und zum anderen gegen ein anderes virales Protein, wo man eben keinen Antikörpertiter hat, wenn man die Infektion noch nicht hatte. Und daher kann man ein bisschen mehr Informationen schon sozusagen für sich persönlich bekommen, der Hausarzt oder machen das. Und dann kann man etwas fundiertere Entscheidungen treffen, die dann Kosten, Nutzen einen besser abwägen lassen.
Manchmal kommt man aber auch nicht um die vierte Impfung herum. Wahrscheinlich werde ich das nicht kommen, weil ich einfach dann im Gesundheitsbereich arbeite und dann ja die Impfpflicht besteht.
Ja, die Impfpflicht sagt ja momentan keine vierte Impfung.
Ja.
Also daher
das. Aber,
ja.
Ja, muss man dann mal gucken. Aber ich wollte dich oder Sie, wie auch immer, noch fragen. Man sieht ja jetzt schon, dass es einen hohen Diskurs gibt, ob es im Herbst eine starke Welle geben wird oder auch nicht und wie man damit umgehen soll. Drosten dann Sie dazwischen und dann welche, die sagen, Corona gibt es gar nicht mehr. Wie gehst du Sie damit denn um?
Ja, also erstmal ist es jetzt so, wir haben jetzt gerade sozusagen die Ausläufer der BA5-Welle. Ich sag mal, wir können jetzt mal mindestens 3 Monate draufpacken, wo Leute, die das schon hatten, jetzt mit neuen Mutanten nicht mehr so ganz so leicht infiziert sind. Also ich würde mal wagen zu behaupten, das Weihnachtsfest ist so langsam gesichert. Ja? Also bis Januar bin ich mir ziemlich sicher, dass selbst unter den schlechtesten Voraussetzungen wir nicht in Lockdown gehen werden mehr. Ja? Dann kommt die Zeit Januar, Februar, März, April. Das ist die, da kommt natürlich noch mal was potenziell auf uns zu. Da erwarte ich auch wieder neue Mutanten. Aber wenn man jetzt mal an die Jüngeren unter uns, mal die unter 50-Jährigen guckt, viele hatten schon Corona und gerade für die Leute, die auch mal Partys machen gerne, die hatten ja nicht nur zweimal Exposition, also BA1 und BA5 vielleicht, sondern die hatten halt, nachdem sie wieder fit waren, 4 Wochen nach der ersten Infektion im Januar, wenn man auf eine Party gegangen ist, dann hat man gleich wieder ein bisschen was abbekommen, ohne es zu merken. Im Sommer hat man sicher auch ein paar Mal gekommen. Die Immunität, die die jüngere Bevölkerung aufgebaut hat, die ist ja noch viel besser. Ja, also daher, wenn man jetzt sozusagen Party gemacht hat in diesem Jahr doch einigermaßen regelmäßig und jetzt nicht schwer Corona hatte, dann würde ich mal sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt im Herbst was bekommt, wenn jetzt nicht irgendeine ganz fürchterliche Mutante kommt, aber dann wird es auch in allen Nachrichten sein und dann werden wir das wissen, ist jetzt momentan nicht so groß. Daher würde ich das jetzt auch erstmal ein bisschen entspannter sehen. Wo ich persönlich die größere Gefahr sehe, ist, dass wir jetzt insgesamt 4 Jahre lang keine Influenza-Welle hatten. Und die Welle kommt in Deutschland immer so Februar, März. Und wenn dann eine erheblich stärkere Influenza-Welle, weil wir hatten jetzt 4 Jahre eben keine Immunität, mit dann ein bisschen Corona noch obendrauf, dass es dann in den Krankenhäusern kritisch wird. Also das ist sozusagen, damit rechne ich, dem würde ich mal eine 50-50 Chance geben, dass das passiert, dass es den Krankenhäusern sehr wehtut. Das kann aber auch nächstes Jahr, also 2024 erst passieren.
Hans, du kannst, glaube ich.
Mhm. Ich gehöre eben zu dieser Hochrisikogruppe, Ü70. Kenne viele Menschen, sowohl in meiner Altersgruppe als auch erheblich jüngere. Die meisten von denen sind schon mindestens 3-mal vom Virus geküsst worden, also in der Regel 2-mal geimpft plus Booster und dann viele das 4. Mal, das war dann die Infektion, zu denen gehöre ich auch, zu diesen 4er. Und dann kenne ich aber auch welche, und zwar sowohl relativ ältere als auch jüngere, die hatten dann auf einmal nach 2-mal Impfen, nach Boostern, nach der Infektion 1 bis 2 Monate später eine erneute Infektion. Und bei einigen von denen war es so, dass die Auswirkungen dieser zweiten Infektion erheblich stärker sie belastet hat, als das, was vorher war. Für mich als Laien ist das erstmal überraschend, weil ich gehe natürlich auch davon aus, ich sage, naja, alle vorherigen Begegnungen mit dem Virus stärken Abwehrkräfte. Wieso, verdammt nochmal, ist denn dann auf einmal die 5. Begegnung mit dem Virus, warum haut das stärker rein als alle Sachen vorher? Ist das Zufall? Kann das immer passieren? Was sagt da der Virologe dazu?
Also das ist absolut richtig und das ist auch keine sozusagen Falschbeobachtung, sondern das sieht man häufig. Dazu gibt es ein paar Dinge, die da sozusagen die dann relevant sind, die man also verstehen muss. Das Punkt eins ist, dass ja Corona erstmal eine Infektion ist, die von außen auf unsere Schleimhäute trifft. Und wir haben im Rachen-Lungenbereich Schleimhäute, wir haben auch im Darm Schleimhäute. Und sozusagen das krasseste Virus, was sozusagen, obwohl man es gerade hatte, gleich wieder sozusagen die gleichen Symptome auslösen kann, ist Norovirus, ja, macht Brechdurchfall. Und da gibt es Studien aus den 60er Jahren oder 70er Jahren aus den USA, wo man Personen, Freiwillige mit exakt dem gleichen Virusstamm, was bei minus 80 Grad eingefroren war, 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen und 3 Monate später infiziert hat wieder. Also haben die einfach ein bisschen was sozusagen zum Schlucken gegeben. Und nach 3 Monaten hatten alle exakt wieder die gleiche Symptomatik wie vorher. Der Schutz war etwa 6 bis 8 Wochen. Ne? An Norovirus sind die Leute aber nicht gestorben. Ja? Die sind nur krank geworden. Wenn man jetzt sozusagen gerade von mir aus Omikron im BA1 im Frühjahr hatte, ja, und vielleicht nur ein bisschen Schnupfen hatte, vielleicht damit noch Riechausfall, weil wenn es schon in der Nase ist, dann ist der Riechausfall nicht fern, ja, dann kommt ein anderes Virus, in dem Fall BA5, das ist unterschiedlich genug, dass es eben von den Antikörpern dann auf den Schleimhäuten dann doch nicht gut neutralisiert wird und hat halt, sage ich mal, so 3 Tage, wo sich halt vermehren kann wie die Hölle, um es mal so zu formulieren, ja, relativ uneingeschränkt. Und die Frage ist halt, wo das passiert. Passiert das oben im Nasenrachenraum? Da hat er die erste Infektion ja gerade. Da ist eher nicht so wahrscheinlich, weil da auch lokale Immunzellen sind und die Abwehr noch besser funktioniert. Aber vielleicht trafen diesmal die Viren ein bisschen mehr unten Hals, vielleicht sogar tatsächlich in die Lunge rein, tiefer, und vermehren sich da. Und dann ist natürlich die Antwort, die immunologische, eben aggressiver. Und da muss man sagen, je aggressiver die Immunantwort ist, das heißt also, je besser unser Immunsystem auch trainiert wird, desto härter haut es auch auf diese Infektion drauf und desto mehr Symptome bekomme ich. Ja? Das kann also auch mal sein, dass mal die zweite Infektion mehr Symptome macht. Aber das Entscheidende ist hierbei, das, was nicht passiert, nämlich, dass man die Infektion eben nicht unter Kontrolle bekommt, dass man nach 7 Tagen einem es immer schlechter geht, dass man nach 14 Tagen spätestens dann im Krankenhaus liegt und daran verstirbt. Unser Immunsystem hat durch diese Impfung und durch die Infektion vorher eben gelernt, dass das Virus was Falsches, was Böses ist und kriegt es unter Kontrolle. Und das ist genau das, was eben vorher nicht unserem Immunsystem gelungen ist.
Ja? Was bedeutet das, wenn ich die Nachfrage da stellen kann? Ich gehe jetzt nochmal von dieser, ja, sozusagen von der anekdotischen Ebene aus. Wenn ich Menschen beobachte, die dann auch darunter leiden und dann auch psychisch leiden, indem sie sagen, ich fühle mich jetzt nach diesen 3 Impfungen, nach der ersten Infektion und jetzt nach der zweiten, merke ich, ich liege länger flach, ich bin länger schlapp, ich bin über Wochen und manchmal Monate kaum noch handlungs- und aktionsfähig. Das sind massive Beeinträchtigungen der Psyche und vermutlich dann wird die Erholung anschließend auch nicht so ganz einfach sein. Also wenn man das als psychosoziale Ebene mit einbezieht, in welcher Impfempfehlung mündet das?
Ja, also ist ja immer eine Frage, eine Impfung lohnt sich nur dann, wenn man was verhindern kann, ja? Und wenn man was ändern kann. Also jetzt muss man im Prinzip mal schauen, wie das bei Influenza ist. Ja? Das Virus verändert sich in jedem Jahr und ich habe letztendlich, jedes Jahr kann ich mich neu infizieren. Das war jetzt bei Corona eben hier mal ein bisschen kürzer, aber im Prinzip so langfristig in den nächsten paar Jahren wird halt dann doch aller Voraussicht nach die Wintersaison wieder das sein, was halt Corona ist. Und dann kann halt jedes Jahr wieder eine neue Corona sozusagen Welle kommen. Dann wird man gucken müssen, ob es eben dann jedes Jahr einen angepassten Impfstoff gibt. Das wird nicht unbedingt ein RNA-Impfstoff sein, da werden auch die Proteinimpfstoffe dann kommen, also im Prinzip so ähnlich wie Influenza. Ne? Die Frage ist halt immer, wie schwer ist die Infektion und wie leicht macht die sowas? Ich sag mal, wir haben auch bei den Jugendlichen haben wir pfeifersches Drüsenfieber, Epstein-Barr-Virus, was auch eben diese chronischen Schwächesymptomatiken macht. Also das wird man nicht ganz vermeiden können. Ja? Und wenn wir Pech haben, dann wird es so laufen, dass die Menge an Menschen, die unter genau den von dir beschriebenen Symptomen leidet, in den nächsten 5 bis 10 Jahren erheblich zunehmen darf, weil man das eben doch nicht verhindern kann. Ja? Aber da ist es halt, da kann man nur sagen, je besser die Immunität ist, desto besser ist man geschützt. da gibt es keinen hundertprozentigen Schutz, aber es macht halt schon, es hilft halt.
Ich würde dann auch einmal was nachfragen wollen. Da haben Sie ja gerade dann darüber gesprochen, dass man das Immunsystem trainiert, indem man dann öfters Corona bekommt. Und ich wollte dann nachfragen, ob es sich denn lohnt, Menschen weiterhin noch mehr zu schützen, gerade über den Winter, beziehungsweise mit Lockdown oder diese ganzen sehr straffen Hygieneregeln, wenn man sein Immunsystem ja mehr trainiert, dementsprechend, wenn man es dem halt bewusst ausgesetzt ist. So.
Also ich glaube, du sagst genau das Richtige. Entscheidend ist, dass wir uns überlegen müssen, warum machen wir welche Maßgabe oder Maßnahmen? Wir haben bei Omikron gesehen, dass sozusagen es nicht mehr darum ging, die Infektionen zu verhindern, sondern auch in Deutschland ging es erstmal nur darum, diese Welle ein bisschen zu strecken, damit eben nicht zeitgleich zu viele Leute ausfallen. Jetzt im Sommer bei Omikron BA5 ging es noch nicht mal mehr darum. Ja? Da hätte man wahrscheinlich in den Zügen und so auch schon die Maskenpflicht abschaffen können. Ja? Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied gemacht hätte. Man muss natürlich überlegen, für wen macht man das Ganze? Macht man es fürs Zugpersonal? Macht man es? Also wir hatten zum Beispiel bei unseren Busfahrern hier in Würzburg hatten wir doch erhebliche Infektionszahlen. Also offensichtlich gab es da ein erhebliches Risiko. Und dann muss man sich ja überlegen, für wen mache ich dann diese Maskenpflichten? Ja?
Ich würde mal vielleicht ein bisschen, also HK, willst du mal reagieren? Sorry.
Achso, ja, ich wollte mal aus Erfahrung mich da anschließen. Ich habe mit der Sommerwelle auch meine Erfahrung gemacht. Ich glaube, ich hatte auch 3-mal oder so Corona bislang, obwohl ich mich immer so schön an alles gehalten habe, tatsächlich. Irgendwann ist man dann ja auch einfach frustriert und fragt sich, warum man denn so straff weiter nach solchen Regelungen geht. Und ich frage mich, warum man denn, wie Sie schon sagten, im Sommer halt auch Menschen sagt, im Bus und Bahn FFP2-Masken. Für mich verliert das so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wenn es mal wirklich, wirklich hart kommen sollte, die nächsten Jahre oder so, oder auch an anderen Grippewellen, dass es dann so ein bisschen diese Virenarten ihre Glaubwürdigkeit verlieren.
Also da gebe ich dir vollkommen recht. Das Problem ist halt, dass man diese ganzen Maßnahmen kontinuierlich auf den Prüfstand lassen muss. Und wenn man das mal nicht macht, dann werden Maßnahmen sinnlos und es wird halt nicht gehandelt. Aber ich glaube, wir müssen uns trotzdem noch mal vor bewusst machen, wo wir angefangen haben. Ja? Wir haben mit Inzidenzen in Deutschland, wo das absolut kritisch, als wir so bei ein paar hundert lagen. Ja? Und jetzt haben wir bei Inzidenzen zum Teil von 5000 gehabt und mehr. Muss man klar sagen, was das heißt. Eine Inzidenz von 1000 heißt, 1000 Menschen infizieren sich von 100.000 pro Woche. Das ist 1% der Bevölkerung. Wenn man ein bisschen Dunkelziffer einrechnet, ist es vielleicht 2%, ja, die sich dann tatsächlich infizieren pro Woche. Es gibt alte Daten, die sehr gut sind. Als die spanische Grippe 1918, als sie nach Island kam, nach Reykjavik, da haben sich von den paar 10.000 Einwohnern innerhalb von 6 Wochen 63% mit dem Virus infiziert. Ja. Das heißt über 10% pro Woche. Und wir hatten in Deutschland oder auf der ganzen Welt ein Setting, wenn sich 1% infiziert hat, dann haben wir Zustände gesehen wie in Italien. Also wir haben also mit Influenza ein Virus gehabt 1918, was das Zehnfache infiziert hat. Und wir haben ja gesehen, dass die Zahlen weiter gestiegen sind bis zum Lockdown. Und die wären ja genauso gestiegen wie jetzt bei Omikron. Ja? Das heißt, also wir hätten unter Delta 5000er Inzidenzen gehabt und dann wäre das gesamte System gecrashed. Ja? Und deswegen ist es überall auf der Welt praktisch entschieden worden, also zumindest auf der sozusagen ersten Welt, wo es entsprechend viele ältere Menschen auch gibt, da hier eine Grenze einzuziehen. Ja? Das ist aber jetzt nicht mehr. Und dann muss man schauen, jetzt, wir sagen, man kann natürlich jetzt verzweifelt versuchen, irgendwie die Infektionen zu verhindern. Ich sage mal, das beste Beispiel, dass das nicht clever ist, läuft aktuell in China. Ja, ich sage mal, die haben sich, da ist ein Großteil mit irgendwelchen Impfstoffen geimpft, dann haben sie die maximale Abschottung gemacht und inzwischen liegt die Impfung so weit zurück, dass man sich überlegen muss, was die überhaupt noch bringt. Ja? Also das ist genau das, was man effektiv jetzt bei uns nicht machen sollte. Ja? Und ich habe letztes Jahr im Frühherbst gesagt, schon Leuten, die mich gefragt haben, die Pandemie ist erst vorbei, wenn wir einen Winter durchkommen ohne jegliche Kontaktrestriktionen. Und ich sage mal, gut, jetzt, wenn freiwillig Maske tragen, würde ich da nicht einrechnen, aber ohne wirkliche Kontaktrestriktionen. Das heißt also ohne irgendwelche Lockdown-Maßnahmen und irgendwas, was wirklich massiv in Kontakte eingreift. Und dann ist natürlich immer noch das, was Hans sagte. Ich sage, wir haben ein Risiko in den nächsten Jahren, immer mehr, doch mehr Patienten zu bekommen mit Long-Covid. Aber das können wir nicht verhindern. Ja, da kann man nur jetzt Geld reinstecken und zu versuchen, erstmal zu überlegen, bei welchem, bei wem tritt das eigentlich auf? Kann ich vielleicht doch irgendwas machen, um das zu verhindern nach der Infektion oder im Zuge der Infektion? Und wie kann man es potenziell behandeln? Ja, dass man es aufteilt und versteht, was da eigentlich passiert. Weil ohne dass man versteht, was da passiert, kann man es auch nicht behandeln.
Aha, erlaubst du mir kurz dazwischen zu grätschen? Ist okay. Ich glaube, wir haben gerade so einen Punkt erreicht, wo wir so langsam in die Diskussion, glaube ich, übergehen, so ein bisschen gefühlt zumindest. Ich würde mal einen Gegenpunkt aufmachen. Also Sie haben ja gerade dargestellt, dass der Sommer quasi ja noch relativ normal verlaufen ist. Ich guck mal gerade, 13. Juli hatten wir eine 7-Tage-Mittelwert von 1200. Wir hatten 2700 neue Fälle, hatten insgesamt an dem Tag 931.000 insgesamt nur deutschlandweit. Ich, an diesem Tag, 13. Juli, kriege ich aber auch die Nachricht, hier Klinikum uns in der Nähe in Potsdam, Covid-Station voll. Ich kriege die Meldung über Twitter von mehreren, die schildern, Krankenhäuser laufen gerade wieder über, sind an der Belastungsgrenze. Also sie sagen ja gerade, dass der Sommer relativ problemlos abgelaufen ist. Das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt nicht, muss ich ehrlich mal gestehen. Sondern ich habe eher das Gefühl gehabt, dass so ein bisschen die Haltung war bei den Menschen, naja, es ist Sommer wie im Jahr davor, Sommer der Freiheit und lass uns mal leben. Und im Hintergrund wirkt dieses Virus immer noch weiter. Und so ein bisschen ist meine Angst, dass es im Herbst, so sehr sie ja das Argument vertreten, Infektionen müssen stattfinden, genauso wieder stattfindet und wir dann doch wieder Zahlen erreichen, die dann doch erheblicher sein können. Denn selbst wenn nicht diese Todeszahlen da sein müssten, das unterschreibt ja, glaube ich, jeder, haben wir ja trotzdem Fälle, wo Krankenhäuser in Belastungsgrenzen kommen. Denn irgendwoher muss ja, ich zitiere hier mal Herrn Drosten, der deutlich sagt, vor Dezember erwarten wir solche Zahlen, dass die Krankenhäuser an Belastungsgrenzen kommen, Systeme ausfallen, dass bestimmte Jobs nicht mehr besetzt werden können. Zitat, wir reden nicht von Toten, wir reden aber wohl davon, dass die Gesellschaft an die Belastungsgrenze kommt. Also wieso kommt er zu einem solch anderen Ergebnis in seiner Drastigkeit, vielleicht ist es auch nur medial aufgestellt, keine Ahnung, was sich ja doch von Ihrem Urteil so ein bisschen unterscheidet, glaube ich jedenfalls, oder? Ich habe das missinterpretiert, dann korrigieren Sie mich bitte.
Man muss nur mal genau sagen, was ich dazu sage. Also, natürlich steigen im Winter die Infektionszahlen, das ist klar. Ne? Ich habe aber eben versucht anzudeuten, dass wir haben damals bei Delta und bei englischen Mutante sind wir in Lockdowns gegangen bei Inzidenzen deutschlandweit bei 500. Weil wir es einfach nicht toleriert hätten. Ja? Wir haben jetzt Sachen laufen lassen. Natürlich gab es jetzt auch im Sommer Kontaktrestriktionen, aber relativ wenig. Und wir hatten Inzidenzen, die in die 5.000, 7.000, ich sag mal, die echten Inzidenzen, ich bin sicher, es gab auch Bereiche in Deutschland, wo die bei 10.000 lagen. Ja? Und das Entscheidende ist jetzt, dass viel mehr als, sage ich mal, 20.000 geht nicht. Ja? Weil 20.000 sind 20% pro Woche. Ja, also natürlich kann es sein, dass sich ganz Deutschland innerhalb von 3 Wochen mit irgendeiner neuen Mutante durchinfiziert. Das kann sein, ja. Aber viel mehr können sie nicht werden. Ja. Das heißt also, natürlich ist es aktuell auf den Stationen und Kliniken nicht einfach. Aber das liegt auch, sage ich mal, doch zum erheblichen Teil daran, dass Patienten mit Corona kommen und halt in den gleichen Kliniken, auf den gleichen Stationen viele Patienten liegen, die hochanfällig sind, die noch kein Corona haben. Ja, und wenn die kann ich halt einfach nicht mit Mitarbeitern betreuen, die Corona haben. Ja, aber wir haben jetzt diesen Sommer gesehen, letztendlich, wie ein Szenario ist, wenn ich in Deutschland halt von mir aus 5, 6, 7, 8% der Bevölkerung pro Woche infiziere. Und es war ja mit Omikron 1 im Januar, Februar, März war das ja noch mehr. Das heißt also, wir haben ja das Szenario schon gesehen, was im Winter wieder kommt. Und wir hatten auch im Januar, Februar, März keinen Lockdown und es ging. Also wenn wir keine, ich sage mal so, wenn wir eine auf Omikron basierende Mutante bekommen, die jetzt nicht wesentlich infektiöser ist als, oder nicht wenigstens weniger gefährlich ist, infektiöser spielt hier, glaube ich, keine große Rolle, als Omikron 1 bis 5, dann wird es nicht schlimmer werden als jetzt in der Omikron 1 Welle im Januar, Februar, März und in der jetzigen Omikron BA5 Welle. Ja? Das wissen wir natürlich jetzt nicht. Die Frage ist natürlich jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine andere Mutante kommt, die wieder gefährlicher ist? Das kann niemand sagen. Klar, aber da können wir sagen, die Chance ist 10%. Die Frage ist halt jetzt, wie die Politik reagieren soll, um diese Wahrscheinlichkeit sozusagen in das jetzige Infektionsschutzgesetz einzupreisen. Also ich sage mal, das kann man nicht. Weil wenn so eine Killer-Mutante kommt, dann wird man reagieren müssen, klar. Die Frage ist jetzt, wie wahrscheinlich ist es, dass das auftritt? Ja, unter dem Aspekt, dass wir eine Sommerwelle hatten und die Bevölkerung jetzt noch viel mehr Immunität hatte. Ja, also muss man überlegen, die Immunität, die jetzt da ist, ist erheblich größer als die, die im Dezember, Januar, Jahreswende diesen Jahres war. Und es hat diesen Januar, Februar schon, sage ich mal, fast funktioniert, es laufen zu lassen. Also daher, wenn ich davon ausgehe, dass das Virus nicht infektiöser wird, sondern ungefähr gleich ist, dann werden wir durch den Winter kommen. Das wird natürlich wehtun, klar. Und deswegen sage ich, wenn dann Influenza dazu kommt, dann crasht es, dann kriegen wir es nicht mehr hin. Weil ich weiß nicht, ob es jetzt 4, 5 oder 6 Jahre her ist, da hatten wir deutschlandweit, aber auch in Würzburg hatten wir Influenza-Zahlen, die taten in den Krankenhäusern einfach nur bitterst weh. Ja? Da wurden getrennte Stationen aufgemacht. Und wenn das kommt zu Omikron, dann geht es nicht mehr. Weil allein die Tatsache, ich kann ja nicht Omikron-Patienten zu Influenza-Patienten legen. Also vielleicht kann ich das machen, aber ich glaube nicht, dass es gut ist. Ja? Und dann wird es natürlich logistisch immer schwieriger. Und also da sehe ich das ganz große Problem. Und daher würde ich sagen, auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, alle, die ein bisschen älter sind, aber eigentlich heißt es effektiv alle, wenn irgendwie möglich, vielleicht über 40 oder so, sich gegen Influenza impfen lassen, um das Risiko zu vermindern. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Glück, dass der Impfstoff auch gut hilft. Ja? Weil das ist ja nicht jedes Jahr so, dass er halt gut gewählt wurde.
Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, denkst du, dass es sinnvoll ist, die Maßnahmen, so wie sie jetzt beschlossen wurden, eben durchzuführen, von Lockdowns abzusehen und dann auch die Entscheidungen an die Bundesländer abzugeben? Wie stehst du dazu? Denkst du, dass es besser ist, dann lokal zu reagieren auf das Infektionsschutzgeschehen oder Infektionsgeschehen oder dass doch einheitliche Regelungen getroffen
werden? Ich glaube, dass es ein bisschen Augenwischerei ist. Ich sage mal, wenn wir eine Mutante bekommen, die richtig gefährlich ist, dann wird es deutschlandweit in den Lockdown gehen. Also natürlich wird es dann Zahlen geben, wo halt einzelne Bundesländer oder Landkreise oder so halt zumachen müssen. Ja? Aber es wird dann natürlich deutschlandweit Regelungen geben müssen. Die Frage ist ja nur, gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich ist? Und wenn ich der Meinung bin, dass es nicht wahrscheinlich ist, dann brauche ich auch sowas aktuell nicht im Infektionsschutzgesetz verankern. Wenn es passiert, wenn es kommt, dann ist ja auch Deutschland nicht unbedingt das erste Land, wo sowas auftreten wird. Ich sage mal, dann werden wir das auch in den Nachbarländern sehen. Irgendwo wird das anfangen. Und dann hat man immer noch Zeit, natürlich dann wirklich schnell zu reagieren. Ja. Aber zum Beispiel jetzt Maskenpflicht in den Schulen, also ich sage, bin ich kein Freund mehr von jetzt, weil die Schüler hatten doch schon alle 2-mal Corona. Und wenn sie dann noch geimpft sind, ich sage mal, das wird es nicht aufhalten. Da wäre ich jetzt eher dafür zu sagen, gut, es ist halt jetzt viel Corona-Aktivität bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dadurch haben die einfach eine kontinuierliche Exposition zurzeit, weil wir einfach noch viel Corona in der Bevölkerung haben. Und dadurch bleibt deren Immunität hoch und das reduziert letztendlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt vielleicht Long-Covid bekommen von einer neuen Mutante im Winter, weil einfach man hat praktisch alle 4 Wochen Kontakt, ja, gefühlt. Das ist, sage ich ganz ehrlich, eine persönliche Einschätzung, die muss nicht unbedingt richtig sein. Ja. Aber man muss ja die Frage machen, wie viel ist man bereit, auf sein altes Leben zu verzichten? Wen potenziell schädigt man? Also ich sage mal, vorher, wenn ich meine Großeltern oder Eltern besucht habe, da würde ich natürlich nicht vorher Party machen. Ja. Jetzt muss man das halt persönlich abschätzen. Aber ich denke, man hat jetzt erheblich größere Freiheiten, wieder Sachen zu machen als vorher.
Ich möchte an dem Punkt ansetzen. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren diese Diskussion ja auch geführt hier im Chat. Und da ging es auch immer darum, und die Kritik gerade von Lehrern und Schülern war richtig, dass gesagt wurde, nach den Sommerferien fing die Scheiße von vorne wieder an. Schulen waren nicht vorbereitet, es kam eine neue Welle, es gab Unterrichtsausfälle, Beeinträchtigungen, das volle Programm. So. Und natürlich, das war jedenfalls auch ein Teil der Diskussion, wenn ich mich recht entsinne, vor der Ferienpause, dass so die bange Überlegung war, müssen wir damit jetzt wieder rechnen, ein drittes Mal. Mal angenommen, Lars, du wirst gefragt von der Leitung dieses Gymnasiums oder möglicherweise sogar vom Kultusministerium, bitte Expertise, wie sollen Schulen, Schulleitungen, Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer sich auf das vorbereiten, was da möglicherweise kommt oder nicht. Gibt es sinnvolle Ratschläge, wo du sagen kannst, das muss auf jeden Fall unbedingt gemacht werden? Oder sagst du, et kütt wie et kütt, und dann sehen wir schon, wenn es kommt?
Also ich würde das gern anders beantworten. Es geht nicht darum, was jetzt die Schulen machen müssen, sondern ich sage mal, letztes Jahr, würde ich mal so sagen, ist ein Fehler passiert. Ich sage mal, das Robert-Koch-Institut hat im Juli eine Prognose gemacht. und sozusagen berechnet, dass 95, dass, also wir brauchen deutlich über 90% Impfquote, damit es keine Kontaktrestriktionen mehr im Winter geben wird. Und ich hätte ja Kontaktrestriktionen als das Unwort des Jahres 2021 definiert, ja, weil Kontaktrestriktionen heißen Lockdown, ja. Und das Robert-Koch-Institut hat im Juli gesagt, dass es Lockdown geben wird, wenn wir nicht über 90% kommen. Und zu dem Zeitpunkt waren wir bei, ich weiß nicht, 70-75%. Also wir waren meilenweit davon entfernt. Und man muss überlegen, es geht hier nicht, 75 und 90 mag sehr ähnlich klingen, aber man muss sich angucken, wie viel Prozent nicht geimpft sind. Nämlich bei 90% sind es 10% und bei 70% ist 30%, das ist das Dreifache. Ja? Das heißt, es war absolut klar, dass es nicht funktionieren würde. Und deswegen hätte ich mir letztes Jahr wirklich gewünscht, dass es eine Impfpflicht gegeben hätte ab 60, sage ich mal. Die hätte man dann ab 55 oder ab 50 absenken können. Und dann hätten die Schüler und die Schulen gar nichts machen müssen bis Delta. Weil dann wäre der Schutz der alten Bevölkerung, die sozusagen krankenhausrelevant ist, ausreichend gewesen. Ja? Deswegen, jetzt muss ich sagen, weiß ich gar nicht, was ich den Schulen sagen würde, was sie eigentlich machen sollen. Ich sehe nicht so wirklich, dass jetzt die Schulen momentan was tun könnten, müssten oder dass es auch ihre Aufgabe wäre, es zu tun. Ich denke, wir haben immer noch einen Teil Ungeimpfter, über 70-Jährige. Die haben, auch wenn sie es nicht realisieren, immer noch ein erhöhtes Risiko, schwer an Corona zu erkranken. Ich sage mal, denen kann ich nur empfehlen, mal zum Hausarzt zu sagen, soll man sich mal testen lassen, ob man Corona schon mal hatte, ob ein Schutz da ist und wenn nicht, sich impfen lassen. Ich sage mal, daher würde ich den Schülern empfehlen, wenn sie was tun wollen, doch mit ihren Großeltern zu reden und ihnen doch zu empfehlen, das mal zu machen. Ja, wenn wir es ausreichend tun würden, dann bräuchten die Schulen nichts machen. Und das ist auch was, was mir wirklich jetzt auch hier in Würzburg, wir haben ja 30.000 Studenten fast, ja, wirklich wehgetan hat, welcher Druck letztendlich auf die Studenten und Studierenden ausgeübt wurde, weil die einfach viele Kontakte hatten. Die mussten sich impfen lassen und halt bei den über 60-Jährigen, die davon viel mehr profitiert hätten, ja, ist es eben nicht passiert. Das fand ich persönlich zutiefst ungerecht.
So, HK, willst du? Langes Silber.
Ja, mein Mikrofon ist gerade ausgefallen. Kann man mich trotzdem hören?
Ja, ja.
Okay. Ja, das war jetzt sehr viel zu Schulen. Also erstmal bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das gesagt haben mit den Schulen, weil das hört man tatsächlich selten. Vor allem im letzten Jahr hatte ich das Gefühl. Man fühlt sich ja auch als junger Mensch öfters mal so ein bisschen in so einer Zwickmühle. Was mache ich jetzt? Wie reagiere ich selbst auf eine Impfung, die vielleicht noch nicht besonders gut erforscht ist? Aber ich möchte halt auch meiner Familie helfen und die Mitmenschen schützen. Das war ja auch gerade zu Beginn schwierig und auch in die Schule zu gehen, man wusste nicht, was es war und darf man überhaupt gehen. Es war also auf jeden Fall mal schön für mich zu hören, da bin ich Ihnen sehr dankbar für. Aber was ich fragen wollte, Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass man, wenn es eine wirklich gefährliche Mutation geben sollte, irgendwann mal dann anders reagieren muss, dass man dann wieder einen Lockdown einführen könnte oder ähnliches. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, bislang hat unsere Bundesregierung ja jede Variation von Corona als wirklich gefährlich eingeschätzt. Deswegen würde ich mir jetzt die Frage stellen, ab wann eine Mutation denn wirklich die Rechtfertigung hätte, das wieder zu machen.
Ja, man muss ja überlegen, warum die Mutationen als gefährlich eingestuft wurden. Ich sage mal, bis Delta wurden die Infektionen, die Viren tatsächlich pathogener, also die wurden gefährlicher, ja, für Ungeimpfte. Omikron war die erste, die weniger gefährlich wurde. Das hat natürlich auch ein bisschen gedauert, bis man das wirklich sicher war, dass man es wusste. Die Engländer sind ein großes Risiko eingegangen im Dezember, Januar. Ja. Aber bei Omikron war es einfach nur, dass es einfach noch mal mehr infektiöser geworden ist. Aber da sind wir jetzt an der Grenze angekommen. Ich sage, wenn das Virus noch ein bisschen infektiöser wird, ja, dann schlimmstenfalls steigen die Infektionsraten von, sag ich mal, 7-10% der Bevölkerung pro Woche auf 15-20%. Viel mehr kann es nicht steigern. Ja. Also wir reden jetzt, wenn wir jetzt von einer gefährlicheren Mutante regeln, reden wir von einer Mutante, die bei Ungeimpften und potenziell dann sogar bei Geimpften in der älteren Bevölkerung wieder 20% Letalität, also Todesraten erzeugt, ja, in Altenheimen. Also wenn wir sowas wieder sehen, dass ein Virus in Altenheim einbricht und es ist völlig egal, ob jemand geimpft war oder nicht und 2 Wochen später sind 20% tot, dann werden wir wieder Einschränkungen sehen. Aber ich denke, da ist es noch, da sind wir weit entfernt momentan, weil wenn jetzt Omikron in ein Altenheim eingebrochen ist und ich schon mal durch die Meetings, die wir haben, auch hier mit dem Bürgermeister und das kriege ich das ja mit, das ist nicht der Fall aktuell. Ja? Also Da ist es ganz lustig, dass bei den vierfach Geimpften die Infektion in der Regel noch milder verläuft als bei den, sage ich mal, 30- bis 50-Jährigen. Weil da habe ich doch öfters schon mal gehört, dass jemand mir sagt, ich war mein Lebtag noch nicht so krank. Ja, obwohl man auch mal dreimal geimpft ist.
Genau. Wenn man, also wenn sich das jetzt so weiterentwickelt und jetzt keine so extrem gefährliche Mutante mehr kommt, hattest du ja schon das Ende der Pandemie, sag ich mal, angesprochen. Und wann denkst du, kommt es zu dem Zustand, dass eine durchgängige Restriktion vorhanden ist?
Also ich denke, dass wir jetzt, wir brauchen einen Winter, wo wir ohne Kontaktrestriktionen durchkommen. Das ist mal Punkt 1. Das haben wir jetzt noch nicht wirklich gehabt, aber da stimmt mich die Omikron-Sommerwelle jetzt extrem zuversichtlich, dass wir es diesen Winter auch schaffen. Weil diesen Sommer haben wir praktisch laufen lassen. Ja? Und ich sag mal, Mann, warum soll das im Winter jetzt nicht auch funktionieren? Ja? Aber wir haben in den letzten 10 Jahren auch immer mal wieder Influenza gehabt. Wir müssen uns halt damit jetzt abfinden. Wir haben jetzt neben Influenza ein weiteres Virus, was gefährlich ist, für eine Atemwegserkrankung gefährlich ist. Und Influenza hatten wir mal Schweinegrippe, wir hatten mal Vogelgrippe und sowas. Also da wird es immer wieder mal vorkommen, dass sich irgendwo auf der Welt eine Mutante entwickelt, die gefährlicher ist. Und das wird immer mal wieder kommen. Auf welchem Level das ist, werden wir dann sehen. Und natürlich macht es einen Riesenunterschied, dass dann eine Grundimmunität da ist. Ja? Und Impfstoffe jetzt dann auch angepasst werden können. Ja? Ich sag mal, also wir sind jetzt auf einem ganz anderen Level als vorher. Und ich sag mal, man muss sich auch nochmal Folgendes vor Augen führen. Wir hatten vor ein paar Jahren SARS-CoV-1. Ja? Da war die Letalität erheblich höher. Es tat wirklich weh. Also wenn wir, und zwar in der Gesamtbevölkerung, jetzt nicht nur bei den Alten, ja, also wenn wir jetzt das nicht hätten nicht aufgehalten hätten, wenn wir jetzt SARS-CoV-2 auf der Gefährlichkeitsrate von SARS-CoV-1 gehabt hätten, dann hätte niemand von uns mehr hier diskutiert über Lockdowns. Ich sage mal, dann hätte jeder versucht, in seinem Zimmerchen zu bleiben und sozusagen jede Kontakte überhaupt zu vermeiden. Ja. So, jetzt und da sind wir jetzt meilenweit entfernt von. Und durch die Impfstoffe ist ein solches Szenario auch viel, viel unwahrscheinlicher geworden, weil mit den RNA-Impfstoffen wir jetzt einen Impfstoff haben, der gegen eine Virusklasse, wo noch Kollegen von mir im Frühjahr 2020 haben gesagt, die glauben nicht, dass ein Impfstoff überhaupt funktioniert. Und da sind wir jetzt einfach vorbei. Das haben wir hinter uns.
So, jetzt haben wir ein Novum. Einer der ZuhörerInnen, der Stillen, wird jetzt aktiv werden. Sehr, sehr gespannt. Entmute dich, RB, und sag und sprich zu uns.
Hallo?
Man merkt, ohne professionelles Mikrofon, das müssen wir noch besser hinkriegen, aber leg los.
Kann man einen Zusammenhang erkennen von der Letalität von Viren, also wie sie sich entwickeln, in dem Fall Corona, und der Impfrate?
Also das Einzige, es gibt einen klaren Zusammenhang, wie sich Viren verändern. Ja? Je mehr Virus in der Bevölkerung ist, also das heißt, je mehr Virus sich infizieren, desto größer, desto mehr verändern sich Viren. Also in der Hinsicht könnte man jetzt mal sagen, die 1, noch was Milliarden Chinesen, die jetzt alle noch kein Corona haben, wenn die mal Corona laufen lassen, da ist dann nochmal erhebliches Mutationspotenzial. Ja? Wir hatten das in Indien, da ist das losgegangen, Südafrika. Also da gibt es noch ein bisschen was an Weltbevölkerung, wo noch viel Virus sozusagen sich vermehren kann. Ne? Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, wie gefährlich das Virus ist, sondern wenn sich es halt verändert, gibt es halt zwei Möglichkeiten, entweder gefährlicher oder weniger gefährlich. Ja? Früher hatte man gedacht, wenn Viren infektiöser werden, dann tun sie das, weil sie sich mehr im Nasenrachenraum, das heißt im oberen Atemtrakt, vermehren. Das macht sie aber weniger gefährlich, weil es ist besonders gefährlich natürlich, wenn die Lunge tief drin betroffen ist. Daher hat man eigentlich vorher sozusagen, war man der Meinung, ja, wenn was sich besser vermehrt, dann wird es eher weniger gefährlich. Und das würde ich jetzt auch mal nochmal hoffen, dass also, wenn infektiöser, dann eher weniger gefährlich.
Gut, ich würde da mal so langsam den Shift zu der vielleicht zwischendurch schon angedeuteten Diskussion nehmen, denn so ein paar Themen hatten wir jetzt schon, wo wir ja zumindest Diskussionsbedarf hatten. Sie haben ganz viel gesagt, oder du hast ganz viel gesagt, Lars. Ich sag mal, ein Punkt, den ich aus praktischer Sicht ein bisschen anders einschätze, ist tatsächlich die Situation in Schulen. Ich muss immer ein bisschen lachen, wenn in dem offiziellen Schreiben vom Ministerium drinsteht, naja, sind alle durchseucht, alles gut, jetzt haben wir es geschafft, wunderbar. Und vorher war das allen egal, also allein in unserem Team hier hatten wir jemanden dabei, der durch Long-Covid und Fatigue die Schule abbrechen musste. Alleine das zeigt, welche Gefahren da irgendwo sind, und ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wenn man dann das Gefahrenpotenzial so ein bisschen abtut. Nicht, dass es abgetan werden würde jetzt hier, will ich gar nicht sagen. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, weil es dann doch, das haben wir ja besprochen, eine sehr individuelle Geschichte teilweise ist. Und alleine schon nur, wenn es quasi diese Wellen schlägt, die du ja beschrieben hast und die Wellen letztlich ja weitergetragen werden können, ist das so ein Punkt. Aber ich würde vielleicht in die Runde, und Lars, du kannst dich kurz zurückhalten, du hast dich ja schon positioniert, in die Runde mal fragen, es ist ja nun ein Punkt im Infektionsschutzgesetz, die Frage, wie gehen wir mit Masken um, ne? Diese besagte Maskenpflicht, die ja den Bundesländern selber überlassen worden ist, im Infektionsschutzgesetz sich zu entscheiden. Es gibt bei den Restaurants ein paar, na, gewisse Regelungen, aber eigentlich relativ offen. Die Frage, die ich euch gerne mal stellen würde, wie seht ihr das denn? Soll so eine Art Maskenpflicht, soll es das geben? Soll es das nur in bestimmten Orten geben? Wir denken jetzt an öffentlichen Personennahverkehr oder Flugzeuge gibt es ja aktuell nicht mehr, obwohl ich gerade erst geflogen bin und das als sehr gut empfunden habe, trotz Lüftung und so fort. Aber wie schätzt ihr das ein? Ist das die Maskenpflicht eurer Meinung nach eine wichtige Sache, ein wichtiger Baustein? Sollte man den beschränken oder sollte man das komplett freigeben? Aha, du kannst gerne starten.
Ja, also ich finde das sehr, sehr schwierig, jetzt im Hinblick auf Schulen zu beantworten. Das ist ja immer so ein bisschen unser Lieblingsthema als Schulpodcast und ja, das finde ich nicht ganz einfach zu beantworten, ob Masken da sinnvoll sind. Ich kann mich jetzt noch vage erinnern, wie das bei uns war. Was, da hatten wir noch die Regelung, dass wir irgendwie nur auf den Fluren Masken tragen mussten und dieses hektische Kram dann irgendwie doch im Unterricht. Das war alles sehr komplex. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist tatsächlich. Aber ja, wenn es gerade wenn es um öffentliche Verkehrsmittel geht, halte ich das Aufrechterhalten der Maskenpflicht durchaus für sinnvoll. Nicht nur zu Zeiten des 9-Euro-Tickets, das ist ja jetzt vorbei. Züge sind immer noch brechend voll und es ist vielleicht nicht mehr ganz so extrem, aber gerade zu Pendlerzeiten ist man dann doch auf engstem Raum. Da kann man natürlich auch wieder die Frage aufwerfen, ja, wie sinnvoll ist die Maskenpflicht, wenn Konzerte und andere Veranstaltungen wieder wie gewohnt stattfinden? Finde ich schwierig, aber das den Ländern zu überlassen, ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht der ideale Weg, weil dann diese Gewohnheit wegfällt. Ich bin selbst auch einmal geflogen jetzt in den Ferien und mich hat das total irritiert, dass auf einmal keine Maskenpflicht herrschte und oder scheinbar doch, dann hat sich niemand mehr daran gehalten. Grund dafür, also dass die Länder das jetzt regeln sollen, ist ja auch, letztlich, dass es sehr schwer durchzusetzen ist durch das Personal, eben die Maskenpflicht. Und ich habe den ganzen Flug über Maske getragen und ich wurde von einem freundlichen Sitznachbarn angepumpt ein bisschen ins Lächerliche dafür gezogen mit dem Kommentar, do you feel safe now by wearing a mask? Und das fand ich einfach total übergriffig irgendwie, also es war schon in einem Ton, in dem es nicht hätte sein müssen. Und ich glaube, dass dann dieser Zusammenhalt auch fehlt. Also es trägt niemand Maske, wenn es die anderen auch nicht tun. Und insofern, finde ich, braucht es dahingehend eine einheitliche Entscheidung deutschlandweit.
Mit was bist du geflogen, aha, wenn ich fragen darf? Das ist da keine...
Ohne Werbung machen? Ryanair, schönster Flug meines Lebens. Okay. Tatsächlich nach 5 Jahren wieder geflogen und 4 Stunden Verspätung und 2 Stunden aufs Gepäck warten. Das war ein Erlebnis. Mal fahre ich doch lieber 1,5 Tage Zug zurück.
Ja, nee, darum geht es jetzt gar nicht. Ich will nur sagen, ich will mal spiegeln. Also bei deutschen Airlines, also sowohl Eurowings habe ich im Sommer gehabt, als auch Lufthansa, Maskenpflicht durchgehend. Und klar, war völlig richtig, für das Personal ist es schwierig, das durchzusetzen. Und ja, es gibt natürlich auch denjenigen, der die Maske unter der Nase trägt und so. Ne? Wir kennen die Situation ja. Oder wo dann diese Träger entsprechend so gelöst sind, dass die Maske nur halb drauf ist. Das ist wahrscheinlich da, wo auch dieser Ärzteverband seine Studie her hat, mit der Nichtwirksamkeit von FFP2-Masken. Aber grundsätzlich, ich sage nur bei deutschen Airlines, Deutschland gestartet, Deutschland gelandet, ist ja die Pflicht eigentlich da. Oder war sie da bis? Ja, ich verstehe.
Die Pflicht war auch da. Es wurde auch durchgesagt tatsächlich, weil es eben der Flug nach Deutschland zurück war. Aber es hat niemanden geschert.
Okay, weil ich sage dir im Gegenfall, Eurowings ist in Thessaloniki zwischengelandet, weil jemand die Maske nicht getragen hat. Dann haben sie ihn rausgeschmissen, haben gesagt, hier 60.000 Euro Strafe, also die Kosten quasi musst du übernehmen, nachgetankt, weitergeflogen. Also es gibt auch andere Beispiele, es gibt auch andere Beispiele, wie man es dann durchzieht, weil es eben die Pflicht ist. Ne? Also vielleicht ist Ryanair ja auch ein schlechtes Beispiel, weil die wollen ja eher verkaufen, als Leute rausschmeißen. So, ich wollte aber nicht...
Ich möchte einfach sagen, es gibt, weil diese Erfahrung, die AHA gemacht hat, dass man da angepumpt wird und so, kenne ich auch. Und ich bin ein großer Freund des Prinzips, den Spieß umzudrehen. Und wenn jemand mich als Maskenträger fragt, do you feel safe now? Meine Antwort wäre gewesen, und die kann man sich ja merken, if you know how masks work, you should feel safer now. It's not about me, it's about your health. Hm? My mask protects. My mask protects you. So, das ist sozusagen dann auch noch eine kleine Nachhilfestunde in Schutzfunktionen. Damit spielt man dann den Ball zurück und dann ist so eine Diskussion meist auch relativ schnell zu Ende.
Okay, ich wollte die Reihenfolge gar nicht zerstören, als ja. Kleiner Zwischenwurf. Alles gut. So, Haka, du darfst.
Also, ich denke, dass die Maskenpflicht in Bussen, meiner Erfahrung nach, weil ich mich selbst infiziert habe, nicht besonders viel gebracht hat. Ich kann mir vorstellen, wenn man über mehrere Stunden Flugzeug fliegt oder sonst was, ist das sicherlich angebrachter. Aber meine Meinung zu der Maskenpflicht ist, dass man selbst entscheiden muss und kann, ob man die tragen möchte oder nicht. Ich finde, es gibt Orte, wo die sehr wohl angebracht ist, als Beispiel in Krankenhäusern wahrscheinlich, Altenheim bestimmt auch oder beim Arzt allgemein. Ich finde nur, es muss auch die eigene Entscheidung bleiben. Beispielsweise meine Oma hat damals mit Alzheimer nicht verstanden, warum wir eine Maske trugen. Sie hat es einfach nicht verstanden und das war für mich sehr traurig. Das war auch sehr persönlich damals, weil sie halt auch damit gestorben ist, dass sie nicht verstanden hat, warum sie keiner besuchen durfte und warum niemand sie ansehen durfte, weil sie es nicht verstanden hat. Und ich finde es auch für kleine Kinder schade, wenn sie zur Schule gehen müssen für Maske und das auch noch nicht verstehen. Deswegen, ich glaube, eine Pflicht führt immer zum Gegenteil. Ich glaube, wenn man möchte, dass Menschen auf Gegenseitigkeit aus sind, sollte man sie nicht dahin erzwingen, sondern dahin eher. Ja, wie gesagt, wenn jemand eine doofe Antwort bringt, dann soll man doof zurückantworten oder halt einfach versuchen zu reden oder es einfach ignorieren, weil letztlich bringt es nichts, wenn man jemanden jedes Mal eine neue Pflicht aufbringt, ist meine Meinung.
Vielleicht könnte ich ganz kurz dazu sagen, also das finde ich ja total wichtig. Also man muss sich halt wirklich jetzt bei den aktuellen Corona-Maßnahmen überlegen, wo ist der Kosten und wo ist der Nutzen? Und es gibt Dinge, die tun weh. Und es gibt Dinge, die tun nicht weh. Ja? Und es gibt Dinge, die tun manchen Leuten weh und manchen nicht weh. Und manchmal muss man halt die Leute, wo es halt wirklich wenig weh tut, die Leute doch mal zwingen, was zu machen und umgekehrt sich überlegen, wo man es halt vielleicht doch sein lässt. Ne? Das ist nicht einfach und es erfordert natürlich eine Menge auch sozialen Zusammenhalt, entweder wenn man es bereit ist zu tun oder halt nicht. Aber dass wir erheblich leichter durch den nächsten Winter kommen, wenn wir es machen, ist natürlich klar. Und dass die Diskussionen, ob Masken wirken oder nicht, ich sag mal, da sind wir, glaube ich, inzwischen vorbei.
Wobei es natürlich, ich will nochmal wiederholen, also RB, ich will dich nicht stoppen, sorry, aber es gibt ja von diesem deutschen, wie auch immer der Verbund heißt, gleich nochmal googeln, gibt es ja diese tolle Studie, die meinen nachzuweisen, dass FFP2-Masken ja nicht wirken und dem Hauptargument, dass die meisten Leute die Masken nicht richtig tragen, also das ist ja eigentlich ihr Hauptansatz. Es ist Inhalt dieser Studie und man kann sich ja gerne mal in diesen Kreisen rumtreiben, also ich komme nachher nochmal zu, ich habe leider jemanden aus meinem Freundeskreis, der da sehr in diese Verschwörungsecke abgewandert ist und der schickt mir das immer zu mit diesem tollen, das ist doch, guck mal, hier ist die Studie, die beweist, dass deine blöde FFP2-Maske nichts bringt. Und das ist, hat es auf den Punkt gebracht. Also wir können natürlich sehr viel darüber argumentieren, was ist der Sinn oder Unsinn. FFP2-Masken, meiner Meinung nach, oder überhaupt Masken helfen. Die Frage ist halt, hilft es was, es allen freizustellen? Für mich hat der Sommer bewiesen, dass es nichts hilft, weil die Mehrheit der Menschen sagt, ich trage keine Maske mehr. So, dann kann man sagen, ist mir egal, dann setze ich die Infektion aus, die Diskussion hatten wir heute hier schon. Okay, dann muss ich aber die Folgen des Ganzen antizipieren. So, und dann ist halt die Frage, wie sehen die Folgen aus? Da haben wir heute unterschiedliche Modelle gesehen. Und das ist der Punkt, wo es mich tatsächlich dran stört. Und ich vertrete auch die Position, jeder, der daran erkrankt, ist für mich potenziell jemand, der langfristige Folgen haben kann. Und wir können aktuell jetzt noch nicht abschätzen, wie sehen die langfristigen Folgen aus. Und wenn wir uns in 10 Jahren hinstellen und sagen, hätten wir mal damals, wissen wir natürlich heute nicht, ist klar, hätten wir damals Folgen vermeiden können, wäre das ein Punkt gewesen, der für mich ein Kernargument sein kann dafür, tatsächlich zumindest in bestimmten Orten Maskenpflichten zu erheben. By the way, für mich gehören Schulen dazu, einfach schon, weil man so eng aufeinander sitzt lange Zeit. Aber gut, andere Geschichte. RB, du darfst, dann kann HK reagieren und dann Lars, darfst du gerne nochmal abbinden, wenn du möchtest.
Also ich persönlich, also eine persönliche Geschichte von mir dazu. Ich hatte mein Praktikum in einer Grundschule gemacht in der ersten Klasse. Das war circa in der zweiten Hälfte von Februar, also als die Zahlen das erste Mal, Infektionszahlen deutschlandweit über 100.000 gekommen sind. Ich sehe es zwar definitiv, die Wirkung der Masken sind unangefochten, auch meiner Meinung. Aber die Frage ist, wenn sich nicht alle daran halten, dass Masken getragen werden, dann bringt auch leider das Prinzip der Maskenpflicht einfach nicht. Also dasselbe, was auch alle anderen bisher hier gesagt haben. Das ist meine Einschätzung dazu.
So, ich wollte noch mal drauf zurückgehen. Wir hatten ja vorhin sozusagen ja auch alle gesagt gehabt, dass irgendwann die Pandemie ja ausklingen muss. Und bestenfalls so, dass man Menschen nicht immer wieder eine neue Mutation auffindet und sagt, testen und Masken und was auch immer, sondern man muss irgendwann so oder so damit in Kontakt kommen. Bei meiner ersten Infektion war ich da noch anders dabei. Bei der zweiten habe ich auch selber Langfolgen bekommen, die von Februar bis jetzt anhalten. Ich kann weder schmecken noch riechen bis jetzt, aber es hat mir halt gezeigt, dass egal was ich mache, ich stecke mich so oder so wieder an und ich habe trotzdem Langfolgen und das erst bei der zweiten Infektion. Und dann stelle ich mir die Frage, ich werde auch noch eine vierte und fünfte Infektion wahrscheinlich bekommen und ich frage mich, vielleicht bekomme ich dann wieder noch mehr Langfolgen, vielleicht auch nicht, vielleicht hört es irgendwann auf, vielleicht auch nicht. Aber wenn wir so weitermachen und jedes Mal, also niemals aufhören, irgendwie mal was zu ändern mit den ganzen, was wir jetzt die letzten Jahre machen, habe ich ein bisschen Angst, dass meine kleine Schwester in einer Gesellschaft aufwächst, in der sie das nur so kennt. Und ich finde es nicht selbstverständlich, dass kleine Kinder in Kindergärten oder Grundschulen halt Maske tragen müssen. Ich finde es schade. Und ist halt für mich etwas, was mich emotional auch sehr betrifft. Und mein alter Mathelehrer hatte auf meiner einen Schule immer gesagt, irgendwann wacht man auf und stellt fest, dass man nicht mehr im Sandkasten spielt. Und es ist einem noch nicht mal aufgefallen. Und ich denke, dass das mit Corona genauso sein wird, dass man irgendwann aufwacht und es ist einfach weg. Aber man kann Menschen nicht jedes Jahr immer wieder das Gleiche vorhalten, weil dann wird es niemals abklingen. Also so sehe ich das.
Warte mal, darf ich ganz kurz noch? Du darfst dann gleich. Ich will mal die JS jetzt machen an der Stelle. Ich glaube, die hätte jetzt dazwischen gegrätscht, wenn sie da gewesen wäre. Ich will noch mal auf eine Sache verweisen, Hacker. Alles, was du sagst, ist ja durchaus nachvollziehbar. Und dieses Ende sieht man sicher herbei. Ich sag mal, auf der einen Seite ist es so, man kann sich auch die Frage stellen, kann ich diese Maske in welcher Form auch immer zur Gesellschaft dazugehören irgendwann? Also gucken wir in andere Kulturen, also Asien vor allen Dingen, da ist die Maske völlig normal. Sicherlich auch aus nicht nur Infektionsgründen, aber sie gehört dazu als Infektionsschutz. Und warum darf man nicht davon ausgehen, wenn wir irgendwie Influenza-Wellen haben, dass man sich da auch unabhängig von Corona schützen kann? Das ist quasi Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ich will auch nochmal darauf verweisen, es ist natürlich eine sehr individuelle und persönliche Entscheidung von jedem selbst, letztlich, die er zu treffen hat. Ich bezweifle halt nur, ob dieses Argument, wir schützen uns jetzt nicht und das endet nie, ob das immer nicht so als Totschlagargument benutzt werden kann. Also ich habe jetzt nochmal diese Studie rausgesucht, die ist übrigens von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, die diese Wirksamkeit der FFP2-Masken hinterfragt mit dem besagten Argument, keiner trägt die ja richtig. Und die argumentieren letztlich ja genauso. Und ich stelle mir halt nur die Frage, ist es nicht vielleicht richtig, jetzt diese Maskenpflicht in bestimmten Punkten nochmal durchzusetzen, um Infektionsschutz zu betreiben, einfach um Bedingungen zu schaffen, wo Infektionen stattfinden, aber nicht in der hohen Anzahl, wie sie dann irgendwann dann das System überlagern würden. Da reden wir nicht mehr von Krankenhäusern alleine, da rede ich meiner Meinung nach auch von anderen Punkten. Also einfach nur, denkt daran, irgendwann fährt keine Müllabfuhr mehr oder niemand arbeitet mehr in irgendwelchen anderen systemrelevanten Bereichen. Dann haben wir nämlich ein anderes Problem jenseits der Infektion, auf das man auch achten sollte. Ich wollte es nur mal abbilden, das wäre, glaube ich, JS-Statement gewesen, die ist heute nicht da. Wir denken an dich. Dann Lars, du darfst.
Ja, darf ich vorher ganz kurz noch was sagen?
Ja, natürlich, sorry, darfst. Dann Lars.
Wenn das okay ist. Ich wollte nur sagen, dass die Gesellschaftsentwicklung ja auch von anderen Punkten beeinflusst wird. Die wird ja jetzt nicht nur von Corona beeinflusst. Da spielen ja noch ganz viele andere Faktoren rein. Genau, das würde ich noch auf HK sagen.
Also ich fand es auch sehr schön, was HK gesagt hat. Also was man sich aber nochmal klar machen muss, ist, was Masken eigentlich wirklich zu bringen, also was sie wirklich bringen. Nämlich, wir haben jetzt hier gesehen, irgendwann steckt man sich an. Natürlich kann man kann, ich hab mir schon gelungen, Alpha, Delta und Omikron 1 und zumindest Omikron B1 zu vermeiden, aber irgendwann stecke ich mich an. Und die Masken verhindern nur den Anstieg der Kurve der Infektionszahlen. Der wird geringer. Die Anzahl der Infektionen über den ganzen Winter hinweg, also letztendlich wird es dahin gehen, dass sie nicht abnimmt. Das Einzige, also man wird sich trotzdem anstecken und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man doch mal einen Winter überlebt ohne Ansteckung, ist dann vielleicht, keine Ahnung, 20% größer oder so, wenn man das regelmäßig macht. Aber da ja zum Schluss irgendwann im Winter die Infektionslast so groß wird, ja, dass wie 10-15% der Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt Corona haben werden, weil das lässt sich einfach nicht vermeiden ohne Lockdowns, ja, steckt man sich sowieso an. Das heißt also, durch Maske tragen ist jetzt nicht so, dass man jetzt kein Long-Covid-Risiko hat, sondern ist Maske was man nicht nur für sich selber macht, sondern wirklich eigentlich für die Bevölkerung. Weil wir haben halt bisher es nicht tolerieren können, irgendwie 15% der Bevölkerung in einer Woche anzustecken. Ob wir das diesen Winter tolerieren können, zusammen mit Influenza, das wird kritisch. Ja? Und deswegen kann es gut sein, eben, dass man es dieses Jahr noch ein bisschen langsamer macht und dass man natürlich Bereiche hat im Krankenhaus. Da würde, glaube ich, niemand darüber reden, dass man nicht Masken braucht. Und in Altenheimen wahrscheinlich auch. Ob die Bewohner in den Altenheimen unbedingt Masken tragen müssen, das sei dahingestellt, wenn sie geimpft sind. Ja? Aber ich glaube, was man auch aufpassen muss, dass man nicht sozusagen jetzt die wissenschaftliche Erkenntnis sozusagen ignoriert, weil wir wissen zum Beispiel, dass die Impfungen, wenn man sie bekommen hat, jetzt gegen Omikron natürlich die Infektion nicht schützen und man ist auch genauso infektiös, wie als wenn man ungeimpft ist. Das heißt also jetzt verpflichtend Impfungen zu machen, weil man dann meint, irgendwie Infektionen bei anderen zu verhindern, das stimmt einfach nicht mehr. Ja? Also ich sage mal, bestes Beispiel, wenn jetzt ein 17-jähriger Azubi in einem Altenheim anfängt, wenn man den jetzt zwingt, sich zweimal zu impfen, das tut weh. Ja, ich sage mal, der kann dreimal Corona gehabt haben und dann wird man den noch zweimal impfen. Also wir müssen wirklich was tun, dass wir jetzt nicht, dass wir die Maßnahmen anpassen auf die Wirklichkeit und nicht durch nicht anpassen sozusagen den Verschwörungstheoretikern da sozusagen ja, freien Lauf lassen.
Aber ist die Anpassung nicht, dass die Gefahr existiert, dass die Zahlen wieder so steigen, dass sie vielleicht nicht krankheitsbedingt zu hohen Todeszahlen führen, das hatten wir heute oft genug, aber dass sie ein System belasten können, eine Infrastruktur belasten können und trotzdem irgendwas zum Zusammenbrechen bringen? Denn das Argument, ja, wenn du sagst, es verzögert sich im Laufe der Zeit, ist doch genau das, was wir brauchen. Wir brauchen, dass nicht im Dezember, Januar Infrastrukturen durch hohe Krankheitsfälle nicht mehr besetzt sind. Das ist doch der Punkt, wenn du den Fall jetzt aus Würzburg genannt hast, ist doch der Punkt. Da sind keine Fahrer mehr da, hier fahren teilweise Züge nicht mehr, weil Lokführer erkrankt sind, dann wäre das doch genau das Argument, Infektion zu verzögern, zu verlangsamen, um damit Infrastruktur zu erhalten oder etwa nicht?
Ja, das muss man sich halt überlegen, wo man das machen will. Ich sag mal, wir wollen ja zum Beispiel Partys erlauben. Ja? Also daher, das ist natürlich, aber das sind natürlich Leute, die jetzt alle schon Corona zigmal dann gehabt haben werden. Ja? Also man muss, deswegen, ich sag, es ist nicht einfach. Man muss sich wirklich überlegen, wo man es braucht. Zum Beispiel im Flugzeug, ich sag mal, da kommt, wenn die fliegen, kommt da ganz trockene Luft rein. Mit dem hohen Austausch, ich sage mal, da ist das Corona-Risiko sicherlich extrem niedrig, wenn ich nicht direkt neben jemand sitze, der Corona hat. Ja? Wenn ich in einem Restaurant sitze, ist es größer. Trotzdem wird mir jetzt die Restaurants nicht zumachen und Maske tragen beim Restaurant kann man auch nicht. Ja? Also man muss überlegen, wie groß ist der Anteil an den Gesamtinfektionen, die ich verhindere, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Schulen Maskenpflicht anordne. Ja? Also ich habe es nur bei unser Kleiner ist in der Kita gesehen, dass halt doch viele Infektionen eben nicht über die Kinder kamen, sondern weil halt die Betreuer und die Mitarbeiter dann natürlich in WGs wohnen. Das mag anderswo anders sein, ja. Und wenn ich einen 60-jährigen Kita-Erzieher habe, ist das nochmal anders. Ja, ich glaube, das ist das Problem, was wir jetzt haben. Man muss halt sich wirklich überlegen, wo passe ich es an und wie passe ich es an und wie viel Flexibilität gebe ich. Ja, und das ist natürlich dann ein bisschen blöd, wenn ich dann einzelne Bundesländer die Entscheidung gebe, welche Flexibilität sie geben, weil ich garantiere, in einzelnen Bundesländern ist es dann unfair. Aber es ist halt auch einfach keine einfache Entscheidung, wie man das macht. Ja, das muss man auch mal, die Politiker haben es da auch nicht einfach.
Also würdest du eher dazu plädieren, dass überregionale, flexible, angepasste Regelungen geschaffen werden, was das angeht?
Also ich bin kein Politiker und es ist auch nicht meine Entscheidung. Ich weiß nur, wir haben jetzt zurzeit zum Beispiel jetzt BA5, jetzt sind wir praktisch durch. Momentan geht es nicht darum, irgendwelche Infektionen aufzuhalten. Ja? Das hat momentan keinerlei Konsequenz, bis eine neue Mutante kommt, ja, in den Schulen. Also zurzeit brauche ich keine Maskenpflicht. Das kann sich in 4 Wochen schon wieder ändern. Ja? Und dann muss man sich halt überlegen. Aber zurzeit würde ich das relativ locker sehen mit Masken. Ja? Und unabhängig davon, dass jetzt eine Winterwelle losgeht, weil wir haben jetzt eine Sommerwelle gehabt. Und ich sage ganz ehrlich, ohne die jetzige Sommerwelle würde ich wirklich schwarz in den Winter gucken. Ich sag mal, ich habe zu 100% hinter allen Lockdowns gesteckt. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich mir eine Impfpflicht ab 50 oder ab 60 letztes Jahr im Juli gewünscht hätte. Es hätte einen Riesenunterschied für den Herbst gemacht. Aber da sind wir nicht mehr. Jetzt eine Impfpflicht allgemein, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Aber es gibt Bereiche, da würde ich impfen. Also ich sag mal, in den Altenheimen, die Bewohner nicht zu impfen, ist Irrsinn. Das ist einfach von jeder Einzelnen, der das sich nicht impfen lässt, eine krasse Fehlentscheidung. Und die man halt erst merkt, wenn man sich dann doch infiziert hat.
So, Hans, du kannst abbinden.
Ja, also ich stehe jetzt vor folgendem logischen Problem, Lars. Vorhin haben wir, du vorweg, gesagt, dass eigentlich jede Begegnung mit dem Virus Abwehrkräfte stärkt, richtig?
Grundsätzlich ja.
So, eine Impfung ist eine kontrollierte Begegnung mit dem Virus. Das bedeutet für mich, auch eine weitere Impfung stärkt Abwehrkräfte gegen das Virus. Wenn dieser logische Schluss richtig ist, dann finde ich, steht das, was du eben gesagt hast, Impfung hilft überhaupt nicht gegen Infektionen, Infektionsweitergabe, oder habe ich dich da falsch verstanden? Aber die beiden Sachverhalte würde ich nicht zusammenkriegen können, logisch.
Also Punkt eins, es fehlt natürlich, dass eine Impfung hilft, aber sie hat auch ein Risiko. Ja? Und wenn ich als 17-Jähriger schon 3 Infektionen hatte und ich es aber nicht weiß und ich dann 2-mal drauf impfe, dann habe ich mehr Nebenwirkungen, weil mein Immunsystem sozusagen auf eine Vorstimulation stimuliert wird, wie eigentlich jemand stimuliert werden müsste, der überhaupt noch kein Virus nicht gesehen hat. Also da machen wir sozusagen was natürlich potenziell auch Schaden produziert. Und dann muss man wirklich unterscheiden, was die Impfung aktuell bringt. Sie verhindert, dass es Szenarien gibt, wo jemand sich infiziert, insbesondere bei den Älteren, und die nach einer Woche, nach 2 das Virus immer noch nicht unter Kontrolle bringen, weil ihr Immunsystem es einfach nicht schafft. Ja? Und solche Leute liegen dann 4, 6, 8 Wochen auf Intensivstation und irgendwann versterben sie und haben massive Sekundärschäden. Und das verhindert die Impfung extrem gut. Was sie aber nicht verhindert, ist sozusagen die ersten 3 Tage Vermehrung des Virus auf den Schleimhäuten im Nasen-Rachen-Lungenbereich. Da vermehrt sich das Virus wie die Hölle. Und das Virus, die Impfung hilft da wenig. Da hilft am ehesten noch, eine Infektion in den letzten 3 Monaten gehabt zu haben, weil dann einfach noch Immunzellen da sind, da sind noch Antikörper da. Deswegen die Leute, die jetzt Omikron BA5 im Juli hatten, die werden sich die nächsten 2 Monate nicht schwer infizieren mit dem Virus. Das schafft selbst Norovirus nicht. Ja? Also daher, das wird nicht passieren. Aber jede Infektion, die wir verhindern natürlich, verhindert ein Risiko für Long-Covid.
Ja, also wir sind jetzt, und das wäre dann aus meiner Sicht dann sozusagen, weil die Anforderung war ja, ich sollte jetzt abbinden. Im Grunde sind wir an dem Punkt, wo die gesamte Debatte mit Beginn der Pandemie angefangen hat. Flatten the curve. Den Verlauf abflachen. Und das hat unterschiedliche Bedeutungen. Und es ist die eine Bedeutung, die wir ganz am Anfang hatten, an der wir jetzt wieder sind, die Kurve so flach zu halten, dass nicht die Gesundheitssysteme inklusive der Personalausstattung überfordert werden durch zu raschen Anstieg. Und wenn das sozusagen ein Nenner ist, in dem wir uns vermutlich einig sind, in dem wir gesagt haben, wir müssen aufpassen durch unterschiedliche Maßnahmen, dass die Kurve nicht so steil anstiegt, dass diese Überlastung von Gesundheits- und anderen Systemen eintritt, dann kann für mich auch situativ dazu gehören, dass auch in solchen Bereichen, und das soll dann durchaus auch auf Landesebene entschieden werden, wo Infektionsrisiken besonders hoch sind, dass man da dann auch Maskenpflicht, wie gesagt, als Schutz für andere verhängt wird. Es ist keine, das stimmt auch, damit wird keine Infektion garantiert ausgeschlossen. Aber mein Beispiel in solchen Diskussionen ist manchmal, wenn ich mich bewege in einem Raum, wo 100 Menschen mit geladenen Pistolen rumschießen, dann ist es mir sehr viel lieber, 50 von denen haben nur Platzpatronen drin. Und wenn ich da die Wahl habe zwischen einem Raum mit 100 scharf geladenen Pistolen und einem Raum, wo zwar 50 scharf schießen, aber 50 nur Platzpatronen sind, dann wäre ich allemal für den Platzpatronenraum. Und alle Vergleiche hinken ein bisschen. Aber mir ist die Frage, weil du das gesagt hast, Kosten und Nutzen von Schutzfunktionen. Ich sehe die eben nicht allein absolut, sondern auch relativ. Und dann in der Abwägung wäre ich im Moment vielleicht eher dafür, situativ für bestimmte Bereiche zu sagen, jetzt im Hinblick auf Winter, da soll bitte ruhig Maskenpflicht sein. Und vielleicht hilft ja das Beispiel dann auch, dass man sich ein Stück weit dran gewöhnt und sagt, es ist keine wirkliche Abschaffung von Freiheitsrechten, wenn ich Masken trage. Ich sterbe auch nicht dran, sondern es ist ein Stück weit auch eine Form von, sagen wir, gesellschaftlicher, sozialer Solidarität.
Okay, das war ja wirklich wunderbar abgebunden, Hans, meinst du, fehlen mir schon die Worte. Lars, willst du darauf nochmal Bezug nehmen? Du hast kurz Luft geholt, oder?
Ich kann Ihnen nur absolut zustimmen. Das Einzige, was ich für sehr wichtig ist, halte, dass alle Maßnahmen wirklich ganz, ganz regelmäßig hinterfragt werden. Und man sich wirklich überlegt, brauche ich sie noch? Ist es die Maßnahme, muss ich sie anpassen? Ja, das traf am krassesten auf die Impfpflicht zu. Ich sage mal, letztes Jahr im Juli hätte ich gesagt, ab 60 impfen. Jetzt muss man sich wirklich überlegen, einrichtungsbezogene Impfpflicht, will ich das haben, will ich das nicht haben oder muss ich das anpassen? Ja, und genauso ist das mit den Masken, je nachdem, welche Varianten da sind. Da, und dann ist es, wie du schon sagtest, einfach eine Frage der gesellschaftlichen Zusammenhalts, das dann auch umzusetzen.
Ja, ich zitiere da mal gerne Philipp Banse, also einer der beiden Köpfe von der Podcast Die Lage, selber Jurist, der immer sagt, diese Masken sind minimalinvasiv, die sind quasi der geringste Schutz, mehr kann man gar nicht garantieren. Ich habe zuvor einen Verfassungsrichter gelesen, der gesagt hat, naja, nur wenn die Zahlen hoch sind, ist es auch verhältnismäßig. Ich bin da ganz bei Hans, Team Hans quasi, was den Solidarität in der Gesellschaft betrifft, das wäre gar nicht verkehrt. So, lieber Lars, wir haben deine Zeit lange überstrapaziert. Wenn du mir noch 5 Minuten gibst, ich hätte noch einen letzten kurzen Bogen und dann darfst du sofort, wenn du möchtest, dich in deinen Feierabend und den Abend verabschieden. Nur ganz kurze Frage an euch. Also wir haben jetzt ganz viel über die ganze medizinische Dimension gesprochen, über Masken, über Schutz gesprochen. Die letzte Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, und da will ich mal eher eure Wahrnehmung erfragen. Habt ihr auch das Gefühl, dass diese ganze Diskussion um die Maßnahmen eigentlich auch ganz stark demonstriert, was für einen Spalt durch die Gesellschaft gerade geht und wie groß so soziale Spannungen sich aufgebaut haben? Ich habe den Fall vorhin genannt von jemandem, den ich quasi in meinem Freundeskreis kenne, der da ganz, ganz stark in diese Richtung abgedriftet ist und bei dem ich letztens erst bei einer Tagung saß und der mir dann ganz stark damit diesen besagten Argumenten, die ich heute unter anderem zitiert habe, da gegenübergekommen ist. Das heißt, wie nehmt ihr das wahr? Hat diese Pandemie dazu geführt, dass wir anhand dieser Maßnahmen wirklich einen Spalt in der Gesellschaft spüren, den man auch in der Politik ja teilweise sieht? Wie ist da eure Wahrnehmung und ist das quasi was Unüberbrückbares? Das Gefühl habe ich bei ihm leider teilweise. Oder gibt es da irgendwie Wege, die ihr sehen würdet? So quasi als Schlussrunde und dann kann Lars gerne nochmal als Virologe die politische Sicht abschließen, wenn er das möchte. Aha, du kannst beginnen.
Ja, also ich kenne auch solche Leute aus meinem Umfeld oder Äußerungen. Was mir aufgefallen ist, was sich jetzt verändert hat im Vergleich zu Anfang, Mitte 2020, ist, dass die Äußerungen radikaler geworden sind. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch ist, aber ich hatte zum Beispiel neulich ein Gespräch mit einem Kommilitonen. Das hat sich langsam, aber merklich in diese Richtung entwickelt. Wir haben erst ganz normal über die Maskenpflicht diskutiert und er hat sich darüber beschwert, wie lästig und wie sinnfrei Masken sind. Und dann hat er auf einmal so verschiedene Theorien geäußert, denen ich nicht ganz zugestimmt habe. Ich fand es irgendwie schwierig, da den richtigen Nenner zu finden oder ja, es fällt mir schwer, das zu sagen, irgendwie zu prüfen, was jetzt dran ist und was nicht. Weil es natürlich auch neue Erkenntnisse gibt, unterschiedliche Ansichten zwischen den Virologen. Aber ja, für mich eben auch Masken an sich selbst kein starker Eingriff in meinen Alltag sind. Und ich nicht verstehe, wieso man daraus einen so großen Aufhänger macht. Das ist was anderes bei der Impfpflicht. Das ist was, ja, bei anderen Themen, da kann man sich auch drüber streiten, wie wir das ja heute auch gemacht haben. Aber gerade bei der Maskenpflicht finde ich das jetzt durchaus problematisch, wieso man das Tragen einer Maske nicht in Kauf nehmen kann, um Menschen mit seinen Mitmenschen zu schützen. Und wenn es nur ein kleiner Beitrag ist. Ja, meine Meinung dazu.
RB, du möchtest, glaube ich, zumindest.
Ja. Also ich hatte auch erst vor kurzem, ich glaube es war vor circa einer Woche, ein sehr langes Gespräch mit einem Freund aus meinem Sportverein. Und ich würde es klassifizieren, oder eher gesagt ihn, als in eine gewisse Richtung auch Querdenker. Aber wo wir wirklich beide einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, ist, dass das Hauptproblem mit Corona, zumindest gesellschaftlich gesehen, nicht Ausfälle sind, sondern einfach die Spaltung, die entstanden ist. Also wir können jetzt mittlerweile eigentlich zwei große Lager ausfindig machen. Einmal die Leute, die die ganzen Corona-Bestimmungen verstehen können und sie auch wirklich befolgen, und die Querdenker, nenne ich sie mal, auch wenn es vielleicht nicht alle sind. Und ich glaube, dass das Größte, was nach Corona übrig bleibt und die Erinnerung daran, wird eben diese Spaltung sein. Ich glaube, es wird auch generell ein starkes Problem werden in den nächsten 10, 20 Jahren, wie sich diese ganze Situation weiterentwickeln wird.
Daran anschließen. Ich denke, dass alleine Äußerungen wie wir haben einmal die, die alles mitmachen und das verstehen und die Querdenker genau der Grund sind, warum wir in der Gesellschaft überhaupt Aneinanderratungen haben. Weil ich finde, nur weil man sich äußert, dass ich jetzt keine Maske trage, habe ich es nicht verdient, als Querdenker bezeichnet zu werden, weil das ja mittlerweile irgendwie abwertend ist, warum auch immer, so, keine Ahnung. Und andererseits verstehe ich auch nicht, warum manche Leute auf die Straße gehen und sagen, jetzt mal so ganz, ganz flach ausgedrückt, scheiß Regierung, steckt euch an ihre Masken in den Hintern und verstehen wir gar nicht, da müssen halt alle sterben, so nach dem Motto, das finde ich lächerlich. Es gibt zwei Seiten, wo ich mir die Frage stelle, warum. Aber ich finde, dass grundsätzlich liegt alles in unserer Gesellschaft immer an einer gewissen Solidarität zueinander. Und wenn ich respektvoll behandelt werden möchte, dann muss ich andere auch respektvoll behandeln. Und das liegt nicht nur an Corona, das liegt immer daran. Und ich finde es super schade, dass so ein einfacher Grund, der alle betrifft und wo alle mehr zusammenhalten müssten denn je, gleichzeitig so einen großen Keil dazwischen brechen lässt. Und der wird immer bleiben.
Ich finde auch, dass am Anfang wurde sehr viel Solidarität, fand ich, bewiesen in Deutschland. Und ich fand jetzt im Verlauf der Jahre hat die Solidarität immer weiter abgenommen, was ich ziemlich schade finde. Ich habe auch in meinem Umfeld Leute, die anders als ich denke, aber trotzdem respektiere ich sie. Und meistens umgehe ich dann einfach das Thema oder sage, wir kommen hier nicht auf einen Nenner und aber vielleicht in anderen Themenbereichen verstehen wir uns super gut und deswegen schreibe ich ja den Menschen nicht gleich ab.
Okay, Lars, wie siehst du es einschätzen als Virologe mit soziologischem Blickwinkel oder so? Keine Ahnung.
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist gesagt worden, aber ich glaube, das ist jetzt nichts Corona-Spezifisches. Ich sag mal, ich war 4 Jahre in England und der Brexit hat mich eine sehr gute Freundschaft gekostet, weil die halt sozusagen für Brexit waren und wir haben an einem Abend mal diskutiert und ich habe halt gesagt, der Brexit ist nicht sinnvoll. Ja? Und ich denke, man muss halt ein bisschen aufpassen. Ich hatte vielleicht damals auch Fehler gemacht. Genauso sind es heute Diskussionen über die Ukraine-Krise. Ja. Auch da kenne ich Leute, die der Meinung sind, es sind doch eher die NATO und die Europäer, die schuld sind und nicht die Russen. Und das ist auch nicht immer ganz einfach. Ich bin aber doch zuversichtlich, dass wir Corona irgendwann mal als sozusagen Bedrohung hinter uns lassen werden. Also zumindest, dass es sich einordnet mit Influenza und den anderen Viren, die wir auch haben. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass diese Spaltung auch wieder aufhört.
Gut, Hans, du kriegst fast das Schlusswort für den Teil.
Jeder von uns kennt Menschen, die sich so oder so radikalisiert haben. Also Spaltung bedeutet ja Polarisierung und Radikalisierung. Ich halte das für einen gesellschaftlichen Normalzustand, weil dann, wenn unübersichtliche Verhältnisse da sind, und nochmal, ich habe vorhin auf das Begriff der Anomie, auf den Begriff der Anomie hingewiesen, dann, wenn wir verunsichert werden durch nicht mehr überschaubare Verhältnisse, suchen wir Sicherheit. Und es verleiht uns Sicherheit, wenn wir eine radikale Position einnehmen. Das ist schlicht und einfach so. Also man darf oder muss, glaube ich, auch diese Polarisierung und die Auseinanderdrift eigentlich auch werten als als Versuche, Sicherheit zu gewinnen. Und es ist dann, wenn man Sicherheiten gewonnen hat oder auch merkt, selbst in einer radikalen Position hören Fragen nicht auf, dann besteht auch immer wieder die Möglichkeit, dass diese polarisierende Dynamik sich wieder verändert. Das heißt, festhalten am Diskurs. Der wirklich Beweis dafür, dass es die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, die das hervorrufen. Der Begriff der Anomie wurde entwickelt von Emile Durkheim, bedeutender französischer Soziologe vor 150 Jahren. Der hat ist auf diesen Begriff gekommen, weil er die Zunahme von Suiziden in Gesellschaften untersucht hat, die sich in starken Veränderungsprozessen befunden haben. Und zwar nicht nur solche, wo es auf einmal immer alles schlimmer wurde, sondern auch solche, wo gesellschaftliche Veränderungen auf einmal fast explosionsartig zum Besseren sich gewandelt haben. Diese schnellen, dynamischen, unüberschaubaren gesellschaftlichen Entwicklungen überfordern Menschen und sie können sie bis dahin überfordern, dass sie auf einmal gar nicht mehr am Leben teilnehmen wollen und dann eben die Suizidzahlen sich verstärken. Da müssen wir Gott sei Dank nicht hinkommen, aber das Phänomen, dass anomische Situationen zu Spaltungen führen als Ergebnis von Sicherheitssuche und Sinnsuche, das ist ein Mechanismus, der sich jetzt auch hier zeigt und Brexit war ein Beispiel dafür, Ukraine-Krieg und die Folgen, auch die sozialen Folgen, die wir erleben werden, sind weitere Beispiele. Das ist ein gesellschaftlicher Normalfall, so schwer das auszuhalten ist.
Gut, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte nur mal darauf verweisen, in dieser ganzen Diskussion haben wir natürlich auch politische Kräfte, die das mit nutzen und diese vermeintliche Spaltung ja auch mit fördern. Ich will nur ganz kurz als quasi letzter Punkt dazu nochmal darauf verweisen, es gibt vor allem eine Partei, die das ganz stark macht und die sich letztens so ein bisschen verraten hat. Also das habe ich gar nicht übersehen. Ha, willst du noch was sagen, bevor ich auf die Partei eingehe?
Ja, nur ganz kurz. Ich stimme dir zu, Hans, dass es irgendwo normal ist, dass es immer diese Themen gibt. Ich hatte den Brexit zum Beispiel gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, den Lars vorhin erwähnt hatte. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt bei Corona nochmal anders ist. Also weitaus intensiver und tatsächlich auch viel mehr Beziehungen trifft, weil es eben ja stärker Teil des Alltags ist und ja letztendlich jeden betrifft, wenn man sich über den Brexit streitet oder den Ukraine-Krieg. Gibt es ja meist irgendein politisches Vorwissen oder man hat sich zumindest im besten Fall irgendwie mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das sehe ich beim Corona-Thema ein bisschen anders. Da hat jeder eine Meinung, jeder ein persönliches Empfinden und das Thema ist viel stärker emotional aufgeladen, als es jetzt die anderen beiden oder sonstige andere Themen sind.
Ja.
Schön, ein einfaches Ja von Hans, ist auch mal nett. Ja. Wobei wir natürlich, wir den Brexit vor Ort ja nicht miterlebt haben. Ne? Wahrscheinlich waren die Diskussionen dort in Großbritannien oder zwischen den Teilen bestimmt ähnlich hart. Das wird Lars vielleicht eher wissen. Du warst ja in Cambridge vorher.
Halt betreffen. Genau, es muss halt einen betreffen. Und das tut halt leider Corona bei uns allen.
Genau, also noch verweisen.
Vielleicht ganz kurz ein letzter Punkt. Ich sag mal, bei diesen persönlichen oder interpersönlichen Sachen sind ja immer zwei Leute betroffen. Und das Problem entsteht natürlich dann, wenn es zwei Leute betrifft. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn es halt uns alle betrifft, dass es immer zwei Leute in jedem Gespräch betrifft, ist halt einfach viel größer. Und ich habe das halt im Brexit am eigenen Leib erfahren. Ja, es sind halt in dem Fall zwei Leute, in dem Fall mich hat es ja auch betroffen, weil ich noch in England war und die andere Person. Dann reagiert man halt anders, als wenn es wirklich nur eine Person, sage ich mal, existenziell betrifft.
Ja, und deshalb nochmal ein kurzer Verweis, es gibt auch Parteien, die das mitfördern. Eine hat sich letztens dann so ein bisschen, ich würde mal sagen, demaskiert. Die haben ja ihre nette PK gestreamt via TikTok und dann waren die Mikrofone an und man konnte das Folgende hören. Ich spiele es mal ganz kurz ab.
Man muss sagen, hoffentlich, oder? Wenn es nicht dramatisch genug wird, dann geht es so weiter.
Ja, Harald, aber
auf der anderen Seite, weißt du, wenn es jetzt sehr dramatisch unschön wird, dann ist eh okay. Oh. Ja, dann braucht es die AfD offensichtlich nicht.
Ja, es war nicht lauter zu machen, es war die Originalaufnahme, also die AfD hat eine Pressekonferenz gegeben und in der Pause, Mikrofone waren an, sprach man davon, hoffentlich wird die Krise, es ging um Corona, so schlimm, das ist für unsere Partei sehr, sehr wichtig, sonst überleben wir nicht. Wortende. Also man sieht damit auch, politische Parteien fördern das natürlich mit und auf ihre Agenda und fördern damit auch eine Art von Spaltung. Das ist das Schlusswort. Lieber Lars, herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und über die verabredeten Zeiten hinaus Zeit für uns genommen hast. Herzlichen Dank an dich.
Gern geschehen. Das denke ich, hat sehr viel Spaß gemacht, also mir zumindest.
Ja, das freut uns. Das ist sehr schön. Und vielleicht hören wir uns, sehen wir uns irgendwie wieder. Herzlichen Dank für deine Bereitschaft. Das war diesmal äußerst schwierig, da Gesprächspartner zu finden. Muss ich sagen, beim letzten Mal war das alles einfach. Diesmal ging es schwer. Deshalb herzlichen Dank. Schönen Dankeschön. Abend noch und bis bald. Ja, und damit machen wir einen harten Break, wenn man das mal sagen möchte, und gehen von Corona in einen anderen Skandal über, der uns auch beschäftigt hat in dieser Zeit und der in den Medien vielleicht sogar noch publiker war an manchen Stellen, gefühlt jedenfalls. Wir gucken auf den RBB. Was ist da passiert? Das Magazin Business Insider, das ist eigentlich ein Teil des Springer-Konzerns, also wir reden hier im Prinzip von Boulevardpresse, hatte durch wahrscheinlich sehr gute Quellen in den Konzernen selber herausgefunden, dass die Leiterin, Intendantin des RBBs, Patricia Schlesinger, ja, so ein paar Schwachstellen hatte, wollte ich es mal nennen. Es fängt damit an, dass sie doch sich deutlich durch Verschwendungssucht ausgezeichnet hat. Also neben einem teuren Dienstwagen, wir reden hier von Audi A8, waren es die Anschaffung von bestimmten Massagesitzen, meine Güte. Es war die komplette Renovierung ihrer Etage, auf der sie dort wohnte. Zugegebenermaßen, da war vorher auch ein Schaden gewesen, es musste gemacht werden. Ob es dann das teure Parkett sein musste, weiß ich nicht. Es waren hohe Bezüge, die man ihr nachweisen konnte, mit teilweise versteckten Bonuszahlungen. Gleichzeitig gab es Mitarbeiter, die sie nicht mehr unternehmen haben wollte, und dann wurden die mit Bonuszahlungen quasi stillgestellt. Gleichzeitig Korruptionsvorwürfe, die gegen sie ernannt worden sind. Also unter anderem geht es da um Aufträge, die an ihren Mann gingen, der wiederum bei der Messe Berlin arbeitet, der dann komischerweise Aufträge vom RBB mitbekommen hat. Gleichzeitig gedeckt durch den Chefkontrolleur des RBBs, Wolf-Dieter Wolf, leider der Name ist schon Gold, entsprechend in dem Kontext. Und dann auch so eine Geschichten wie das Abendessen zum Beispiel mit dem private Abendessen abgerechnet worden sind mit dem RBB, die eigentlich gar nicht so als Dienstessen gekennzeichnet worden sind. Also eine ganze Palette an großen Vorwürfen, und das Ganze wird dann konterkariert dadurch, dass beim RBB ein ganz großer Sparzwang vorherrscht, viele vor allem Regionalprogramme eingestellt werden mussten und überall quasi der Rotstift angesetzt wurde, und gleichzeitig die Intendantin, so fühlte man es irgendwie Dagobert Duck-mäßig, wobei der war sehr sparsam, Gustav Ganz-mäßig entsprechend ihr Leben dort gelebt hat, zumindest war der äußere Eindruck der. Und ja, sie wurde dann irgendwann des Amtes entfernt, musste quasi da zurücktreten von ihrem Posten, und jetzt wurde der Posten neu besetzt. Die Neubesetzung, können wir gleich nochmal zu sprechen kommen, ist jetzt vielleicht auch nicht gerade die Lösung, aber das ist gleich die entscheidende Frage vielleicht mit verbunden. Und dieser ganze Skandal hat natürlich vor allen Dingen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so ein bisschen in die Bredouille gebracht. Und die Diskussionen, die dann immer geführt werden zur Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zur Bedeutung des öffentlichen Rundfunks, wurden natürlich neu angefacht. Und bevor wir vielleicht zu der entscheidenden Frage kommen, ob wir sowas wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Form, wenn wir so solche Ausgaben sehen und die horrenden, vermeintlich horrenden Abgaben, die da fließen, ist die erste Frage erstmal grundsätzlich, mit der ich euch quasi Diskussion holen möchte. Erstmal die, wo habt ihr denn eigentlich von dieser ganzen Diskussion mitbekommen? Also was war das, was an euch herangetragen wurde? Was habt ihr davon gehört? Und so ein bisschen damit verbunden noch die Frage, was bedeutet denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk für euch überhaupt? Das ist ja auch nicht ganz unwichtig bei der Gruppe, die heute bei uns ist. Und Aha, du kannst gerne anfangen.
Ja, also ich glaube, ich habe recht spät davon erst mitbekommen, weil ich eben in genau der Zeit, als das alles publik gemacht wurde, verreist war. Ich habe mich dann etwas belesen und auch erfahren, dass die ganze Affäre, der Skandal wohl schon vor 2 Monaten aufgedeckt wurde. Und ich habe das so wahrgenommen, dass sich die Vorwürfe gehäuft haben oder dass erst so peu à peu wirklich aufgedeckt wurde, was ja hinter diesem Skandal steckt. Und ich selbst bin keine RBB-Schauerin und auch sonst nicht wirklich so aktiv, was das Fernsehschauen angeht, oder ich nutze den Rundfunk eher die öffentlich-rechtlichen Medien eher auf dem Handy. Und insofern habe ich das erst später erfahren und war mir der Ausmaße gar nicht bewusst, war dann aber auch sehr irritiert, wie krass ins Detail auch gegangen wurde. Also wirklich Zahlen für diesen Massagesessel, wie viel der gekostet hat, und dann den Parkettboden, woher der stammte. Das war für mich ein bisschen schwer zu greifen, dass das wirklich so ausgeschlachtet wurde, dieses Thema. Und ich freue mich schon sehr auf unsere Diskussion heute. Was ihr dazu zu sagen habt, weil das für mich noch so ein bisschen schwer verständlich ist, wieso man da so ins Detail gegangen ist und vor allem ob und wie das in Zukunft gehandhabt wird.
Also ich würde behaupten, dass ich erst auch relativ spät von dem ganzen Skandal mitbekommen habe. Nicht unbedingt, weil ich zu der Zeit nicht irgendwie verfügbar war für Nachrichten oder so, sondern einfach, dass es mir nicht aufgefallen ist. Also es ist erst, als alles ins Rollen gekommen ist, habe ich mich dann mit meiner Familie darüber unterhalten, über das ganze Thema. Und auch war ein bisschen eine öffentlichere Unterhaltung darüber, auch wieder in meinem Sportverein, der vielleicht mittlerweile fast schon ein Politikverein geworden ist, aber naja. Zumindest finde ich es auch definitiv, wie Ahas schon gesagt hat, interessant, dass es wirklich so genau stattgefunden hat. Also dass es wirklich so präzise aufgedeckt wurde. Und dass nicht nur der RBB davon betroffen war, sondern nach einem gewissen Zeitpunkt eigentlich der komplette öffentliche Rundfunk mit reingezogen wurde. Also sei es WDR, NDR und alle anderen. Und deswegen finde ich es wirklich auch ein sehr interessantes Thema.
Hans, hast du das irgendwie früher mitbekommen über deine Kanäle? Du hast ja doch durch die Bundespressekonferenz andere Zugänge. Hast du da anderen früheren Zeitpunkt gehabt, der Kenntnisnahme?
Aber was heißt früher? Vielleicht ein paar Wochen früher, als so es allgemein bekannt geworden ist. Aber es war auch in diesem Sommer. Also ich sag mal als Disclaimer, ich habe ja 35 Jahre lang fest angestellt in verschiedenen Sendern des öffentlich-rechtlichen Systems gearbeitet. Deswegen kenne ich ein Stück weit auch Abläufe und Prozesse und Probleme von innen hier, auch Strukturprobleme. Gleichzeitig arbeitet man da über so lange Zeit nur, wenn man das System und seine Ergebnisse und seine Intentionen an sich für gut und richtig hält. Das tue ich auch immer noch. Und dann war eben drittens, je deutlicher dann auch wurde, was und jetzt nicht nur im Fall RBB, sondern auch im Fall NDR, wo meine Berufskarriere begonnen hatte. Ich war am Anfang NDR-Journalist, da ist man dann auch persönlich betroffen und auch WDR, was da, das sind sozusagen die drei großen Anstalten, von denen man sozusagen jetzt konkrete, ich nenne zwar Verfehlungen, öffentlich geworden sind. Das ist eine sehr hohe Belastung und ein Entsetzen und ich kann es, das ist jetzt komisch, ich kann es aus auch vor dem Hintergrund eigener Kenntnisse, auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, warum diese unglaublichen Dinge sich entwickeln konnten. Und gleichzeitig ist es mir völlig unverständlich, warum, wie es passieren kann, dass Menschen, die hochdotiert von den Vorzügen einer öffentlichen Finanzierung, was es ja ist, profitieren, dass die jegliche Verantwortung, Verpflichtung, Ethik, die sie haben, einfach objektiv haben, dass sie die über die Jahre völlig verlieren und sozusagen freischwebende Radikale in einem ganz falschen Sinne werden. Das ist nachvollziehbar und völlig unverständlich gleichermaßen bei mir.
RB, willst du gleich nochmal? Du hast sonst...
Ich wollte noch mal kurz hinzufügen zu dem zweiten Part der ersten Frage. Also ich zum Beispiel nutze den öffentlichen Rundfunk meines Erachtens mehr als viele andere Jugendliche. Also zum Beispiel seien es die Nachrichten jeden Abend oder auch generell das andere Programm, was gezeigt wird. Also zum Beispiel mit den Eltern den Tatort am Sonntag gucken oder zum Beispiel auf ZDF Neo ausländische Serien wie Death in Paradise zum Beispiel. Und ich finde, eigentlich ist der öffentliche Rundfunk eine sehr gute Quelle, auch Unterhaltungsprogramm zu finden.
Okay, jetzt haben wir, wenn ich richtig sehe, noch eine Zuhörerin, die sich einschalten möchte. Bevor wir dann eigentlich in die Diskussion kommen wollen, probieren wir mal. LB, entmute dich mal und sprich zu uns.
Ja, und zwar, also kann man mich erstmal hören?
Passt ein Traum, du klingst gestochen scharf, so soll es sein.
Also. Sehr schön, also zu diesen, dass Leute sich mit diesen öffentlichen Geldern profitieren, das wurde ja eben angeschnitten. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass das so ist, dass im öffentlichen Rundfunk mehr Leute sind, die irgendwie probieren, was von diesen Geldern zu bekommen, anstatt wirklich sich in diese Arbeit hineinzuversetzen. Vielleicht ist es jetzt aber auch nur ein getrübtes Bild, weil ich mehr so Richtung Funk-Sachen mitbekomme. Und bei Funk ist ja dieses Problem extrem. Also Funk soll ja eigentlich die jüngeren Leute erreichen, schafft das aber nicht. Und ich habe das Gefühl, das liegt an den Leuten, die eben diese Ideen für die Shows eigentlich bringen sollen, die eigentlich das alles managen sollen. Ja, aber natürlich ist das jetzt nochmal ein anderer Fall, dass jetzt sich so stark davon profitiert wurde. Ich hatte das Gefühl, so Profit stand schon immer bei vielen so im Vordergrund.
Hans, du kannst gleich reagieren. Ich würde nur kurz nachfragen, RB, woran misst du denn, dass die die nicht erreichen? Also was ist jetzt dein Maßstab, um festzustellen, dass die sich bereichern? Das müsste jetzt, also jetzt bei Patricia Schlesinger war es ja offensichtlich, dass die quasi Gelder, die das Haus bereitgestellt hat, für sich oder für ihre Stellung oder für ihre Position benutzt hat. Also der Dienstzwang ist ja jetzt nicht letztlich ihr privater, ne, aber für ihre Position. Aber woran machst du es quasi bei dem Beispiel Funk fest, dass du sagst, da sind konkrete Beispiele, wo man sehen kann, da wurde sich persönlich bereichert?
Konkrete Beispiele habe ich nicht gehört, aber auf jeden Fall, Funk kriegt sehr viel Geld auch ab. Also es ist nicht das meiste, sicherlich nicht, aber ich sehe irgendwie keine Stellen jetzt persönlich, wo das Geld hätte hinfließen können. Und wo geht denn das Geld hin? An wen wird das bezahlt? Weil von dem, was ich so höre, der Kameramann, der kriegt auch nicht so viel. Da muss ja irgendwo an der Stelle irgendwer sein, der wirklich davon profitiert. Und daran mache ich das halt fest, dass irgendwie Geld fließt und es ist alles sehr undurchsichtig, wohin das überhaupt kommt.
Ja, Hans, hol uns mal ab. Du hast ja am meisten Insiderwissen. Wie sieht das aus mit den Geldern? Wo fließen die? Wo werden die verloren gegangen? Wie ist das?
Ja, also zum einen, Funk kriegt relativ wenig Geld. Funk ist bei Theatern, bei großen Stadttheatern, die haben häufig sowas wie eine Probenbühne, wo auf einer kleinen Bühne mit überschaubarem Aufwand neue Sachen ausprobiert werden. So ähnlich ist die Funktion von Funk im öffentlich-rechtlichen System. Funk wurde entwickelt, also als ARD-Projekt, weil der ARD auch klar geworden ist, wenn man sich die Altersstruktur des Publikums angeht, wenn die so weitergeht, wie es bislang ist, dann gibt es in ein paar Jahrzehnten überhaupt keine weder Hörer noch Zuschauer öffentlich-rechtlicher Programme, weil die dann alle, die jetzt noch gucken, dann weggestorben sind. Deswegen war es richtig zu sagen, wir probieren aus, erstens von den Personen her, zweitens von den Themen her, drittens von der Machart her, probieren wir stärker aus, wie erreichen wir jüngere Menschen, und das geht nur, indem man hinguckt, wie kommunizieren die, wie informieren sie sich, das wurde ja auch schon gesagt, das klassische lineare Fernseh- oder Hörfunkprogramm, wer macht das denn noch? Also die meisten von euch, wenn überhaupt, gucken dann Kurzsachen on demand, Mediathek, also so. Und all diese Sachen und auch die Art, wie werden Themen aufbereitet und präsentiert, da ist Funk die Probenbühne, und sie bekommen eher relativ wenig Geld, muss man einfach mal sagen. Gleichwohl, jedes neue Produkt ist ein bisschen teurer in der Entwicklung als ein alteingeführtes, dass man zum hunderttausendsten Mal reproduziert. Also wenn jetzt jemand sagt, Funk wäre irgendwie ein Beleg für die Verschleuderung von Geldern, als generelle These würde ich das bestreiten, und das müsste mir dann schon jemand sagen, hier wurde Geld dahin und dahin und dahin verschwendet. Die Etats für einzelne Programme sind im Übrigen durchaus auch mit ein wenig Mühe ein Stück weit nachvollziehbar. Also diesen pauschalen Vorwurf halte ich für falsch, es sei denn, er würde nachgewiesen. Aber diesen Nachweis habe ich bislang noch von gar keiner Seite auch nur halbwegs detailliert erfahren.
Darf ich was sagen? Ja. RB, willst du noch mal Position dazu beziehen?
Ich wollte nur kurz sagen, wie viel wirklich finanzielle Mittel vom Rundfunkbeitrag an Funk gehen. Also es sind 6 Cent der 17,50 Euro, also circa, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 0,3% des kompletten Rundfunksbeitrags pro Person, und dann insgesamt auch für das ganze Volk geht an den Funk, an die Funkmediengruppe.
Ich wollte nur generell sagen, danke, dass du gleich die Daten gebracht hast. Das ist ja auch mal ganz gut. Ich wollte nur sagen, dass auch wenn Funk jetzt neu, also relativ neu ist und die Probeplattform ist, dass man trotzdem nicht sowas wie Tagesschau, also die ARD oder ZDF, aus dem Blick verlieren sollte, dass die vielleicht gleichwertig mit Funk bleiben. Im Moment informiere ich mich zum Beispiel auch online oder auch über Social Media über Tagesschau und ZDF. Und wenn man Funk auf das gleiche Level heben kann, fände ich das gut. Aber ich finde jetzt nicht, dass man sich so auf Funk spezialisieren sollte in den Social-Media-Kanälen. Weißt du, was ich meine, Hans?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und deswegen, es ist ja nicht, also der Ansatz zu sagen, entweder Funk oder Tagesschau oder so, das hielte ich für die falsche Alternative. Also der eine wesentliche Unterschied, wo ich auch froh drüber bin, dass die ARD, das ist nun, wenn man so will, mein beruflicher Background, aber auch ZDF und die dritten Programme, dass die viel stärker über On Demand, also ich bestimme, wann ich etwas gucke, gehe. Man kann im Stream gucken und kann dann eine Stunde auch zurückspringen und so. Also das wird, glaube ich, den Bedürfnissen, auch Informationsbedürfnissen, auch gerade jüngerer Leute, aber auch älterer, viel besser gerecht. Früher musste man um 20 Uhr vor der Tagesschau sitzen, da durfte man, es gab Zeiten, da gehörte es sich nicht, irgendjemanden um 8 Uhr abends anzurufen, weil man davon ausgehen musste, da wollen die Tagesschau gucken. Das ist Gott sei Dank vorbei und man bestimmt jetzt als Hörer und Zuschauer selbst, was man wann gucken möchte. Das ist der eine Vorteil. Und der zweite, es gibt ja auch auf Social Media Tagesschau in 100 Sekunden. Das finde ich persönlich ein ganz gutes Angebot. Also meine Tochter, als die mit 15, 16 dann allmählich doch angefangen hat, auch stärker Nachrichten zu gucken, so, die hat sich das als App aus Handy geladen und gesagt, ich gucke das da. Und wenn sie dann was interessiert hat, hat sie auch längere Formate geguckt. Also das sind, ich finde, Komplementärangebote und nicht sich gegenseitig ausschließende.
Dann lasst uns vielleicht mal davon ausgehen, die Diskussion kurz öffnen, zur generellen Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, abgesehen jetzt von Funk. Denn man kann natürlich die Situation differenziert betrachten. Also neben den besagten Formaten, die wir jetzt angesprochen haben, die ja alle im politischen Bereich sind, wirft man öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerne vor, dass ihre eigentliche Rolle, nämlich Information der Bevölkerung, wenig wahrnehmen. Also so gibt es Studien, die sagen, teilweise ist das Programm zwischen 50-60% aus Unterhaltung ausgerichtet, also Rote Rosen und so eine Geschichten. Auch der Tatort fällt ja darunter. In der Zeit von 2017 bis 2020 gab ARD alleine 1,163 Milliarden Euro für Sportrechte aus. Da ist Fußball dabei natürlich hauptsächlich primär, aber natürlich auch, wir denken jetzt hier gerade an die Qualifiers, die waren in München, dieses Sportturnier da quasi, wo mehrere Sportarten zusammen waren. Also ganz viele Gelder quasi, die ausgegeben werden für Sportrechte. Das in Verbindung wird immer häufig als Argument rangeführt, warum dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich ja von jedem bezahlt wird, aber gar nicht im Interesse von jedem quasi steht. Gleichzeitig konterkariert man das dann damit, dass man sagt, naja, dann streichen die ganz viel und dann findet man Diskussionen, wenn es dann mal um Politik geht, irgendwann um 23.15 Uhr. Klar, Hans hat recht, wir reden über die Mediathek, wo das immer auf Abruf bereitsteht, theoretisch, aber in der Praxis natürlich nicht immer ist. Deshalb die Frage an euch, wie würdet ihr diese Situation einschätzen? Ist es eurer Meinung nach wichtig, dass wir diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, so wie er in der aktuellen Gestalt vielleicht auch kritisierbar ist, aber grundsätzlich? Oder wenn ihr sagt nein, wärt ihr für eine quasi Komplettabschaffung, Komplettprivatisierung, wie es wieder mein bekannter Freund hier meinen würde? Oder hättet ihr irgendwelche Vorschläge, wie man den auch reformieren könnte, verändern könnte, um ihn vielleicht zukunftsfähiger zu gestalten und in dieser Diskussion, dieser Verschwendungssucht, die wir jetzt gesehen haben, zumindest am Fall Patricia Schlesinger, entgegenzuwirken? So, und RB, du hast dich schon mächtig nach vorne bewegt, das ist sehr gut, freut mich, leg los.
Also zu dem Punkt mit den Sportrechten, die Sie angesprochen haben. Ich meine mich daran zu erinnern, ab dem Punkt, als die privaten Sender wie Sky und The Zone angefangen haben, einen Großteil der Bundesliga-Rechte zum Beispiel sich anzueignen, sage ich es mal so, haben sich viele Leute gestört gefühlt so in etwa, dass eben die Bundesliga nicht mehr für alle frei zugänglich über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist. Und dass man so dann wieder um die 40 Euro ausgeben muss im Monat allein, dass man alle Bundesliga und generell vielleicht ein bisschen mehr internationalen Fußball sehen möchte. Und deswegen, ich finde, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine gute Mischung ist aus also Informationsbeschaffung und auch Unterhaltung, wie gesagt. Ich meine, Großteil der Leute heutzutage nutzen ihn doch entweder um, was weiß ich, Fußball zu gucken, also den sportlichen Teil, oder um sich Nachrichten anzugucken. Bestimmt der Punkt Unterhaltung im Sinne von Filme ist mittlerweile definitiv eher in Richtung Netflix gegangen oder generell die privaten Streamingdienste, weil man sich dort ganz genau aussuchen kann, was man wann wie gucken möchte.
Ich finde aber auch, dass auf den Streamingdiensten, ich hoffe, ich bin jetzt nicht HK vorgeeilt, dass es halt so ist, dass man sehr individuell entscheiden kann, was seine Bedürfnisse sind und was man mag und sich demnach entscheiden kann. Und die deutschen Filme sind nicht immer so gut und auch nicht die, die uns ansprechen in unserem Alter, sag ich mal. Und generell muss ich sagen, so große Sportereignisse werden ja, und auch Wintersport wird im öffentlichen Rundfunk weiterhin ausgetragen und nur die Bundesliga wurde jetzt ausgelagert, beziehungsweise Fußball. Wobei ich finde, dass Fußball manchmal in Deutschland zu groß gemacht wird, aber ich bin jetzt auch nicht so ein großer Fan oder so vom Fußball, deswegen, ja, ich bin auch öfter mal genervt davon.
Also ich würde mich LZ anschließen, aber ich denke, dass gerade die aktuelle Bevölkerung Deutschlands noch sehr an Fußball hängt tatsächlich, auch wenn die im Moment nicht mehr ganz so präsent sind wie in den letzten Jahren. Aber in meiner Vergangenheit ist es auch so, dass es, glaube ich, eher, würde ich sagen, generationsbedingt ist mit Fußball ganz groß im Fernsehen oder Löwenzahn vor dem Sandmännchen oder sowas in die Richtung. Schon Kindheitserinnerungen, wo man sagt, dass unsere Gesellschaft halt einfach groß geworden ist mit diesen ganzen öffentlichen Medien, die es im Fernsehen gab. Und ich glaube, wenn diese Generation ausstirbt, wird das auch ganz anders aufgebaut sein und ganz anders aussehen. Aber solange es diese Menschen noch gibt und mich darunter ja auch, denke ich, ist das weiterhin etwas, was ein bisschen zu Hause ist oder Tradition, wo man sagt, abends schaut meine Oma auch beispielsweise, abends schaut sie sich dann die Tagesschau an. Das macht sie halt einfach, weil es so in deren Leben gehört. Und ich denke, daran wird man auch nicht viel ändern, solange es Netflix und Amazon gibt oder man sich jederzeit alles anschauen kann, wie man möchte.
Ein kurzer Satz dazu. Der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier und braucht seine bestimmte Routine. Und das inkludiert ja das, was du gerade beschrieben hast.
Einmal kurz dazu, ganz kurz. Finde ich auch, wie du gerade gesagt hast, das ist es ja. Also für mich ist es auch einfacher, einfach auf ein Handy zu gucken, weil ich nochmal ein Stück weit ein bisschen eine andere Generation bin. Aber ich gebe auch zu, dass es eher Gewohnheit war, früher gerade, wenn meine Eltern ZDF oder ARD geschaut haben. Und ich glaube, dass man damit groß wird und dass die neue Generation damit auch groß wird, dass man das variieren kann. Und ich finde es auch gut, dass es die digitalen Medien gibt soweit. Weil gerade in unserer heutigen Zeit ist es ja so, dass man sehr viel an Zeit gebunden ist. Und so hat man halt einfach viel mehr davon, wenn man gerade selbst entscheiden kann, wann man sich wie die Zeit nimmt, jetzt sich zu informieren oder runterzukommen.
Aha, du wärst theoretisch, wenn es irgendwie so ein bisschen nach dem Schema läuft.
Oh ja, ich dachte, RB hatte jetzt noch einen Punkt, deswegen, ja, ich wollte nur ein bisschen so den Bogen wieder zurückspannen zum eigentlichen Skandal. Ja, nicht, dass ich jetzt die Fußballdebatte nicht spannend finde, aber ich, ja, ich sehe es genauso, gehört jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt in die Tagesschau immer, aber da kann man sich ja auch auf YouTube die Kommentare zu ansehen. Das ist auch ein Thema, das die Gesellschaft ein bisschen spaltet. Ich habe eine Frage an dich, Hans, und zwar zu den Vorwürfen. Da hatte sich Schlesinger ja bereits zu geäußert in einem Interview mit der Zeit und Zitat gesagt, ich gebe dem Apparat ein Gesicht, an mir lässt man jetzt auch all die angestaute Wut aus. Würdest du sagen, dass das so stimmt, dass der Fall Schlesinger jetzt nur einer von vielen ist oder wie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, dass es sich um einen Einzelfall handelt? Oder dass diese private Bereicherung tatsächlich gängig ist, nur nicht aufgedeckt wird aus Angst der Mitarbeiter vor Entlassungen oder Abfindungen etc.?
Also Krisen von Systemen und Schwächen von Systemen erkennen wir an den Rändern, da wo dann wirklich etwas aufbricht. Wenn Patricia Schlesinger jetzt sagt, sich selbst im Grunde als Sündenbock darstellt und sagt, ich kriege es jetzt ab, wo die Leute insgesamt über das System sauer sind, da ist ein Körnchen Wahrheit drin, aber damit verschiebt sie völlig oder überlagert sie völlig, dass der Skandal Schlesinger, der Skandal RBB ganz wesentlich an ihrer Person festzumachen ist. Sie hat in Zusammenarbeit mit anderen, da gehörte Wolf-Dieter Wolf dazu, der Aufsichtsratsvorsitzende, dazu gehörten andere dazu. Sie hat die Schwächen des Systems öffentlich-rechtlich, die auch etwas mit mangelnder Aufsicht zu tun haben, weil auch in den Aufsichtsgremien hauptsächlich ehrenamtliche Menschen sitzen und so weiter und so weiter. Sie hat die Schwächen systematisch benutzt, um ein System zu ihrem Vorteil aufzubauen. Möglicherweise sagt sie, der Vorteil besteht doch darin, dass ich alle meine Kräfte für das Ansehen und die für die Programmqualität eingesetzt hat. Auch wenn sie das so sieht, auch wenn das im Einzelfall so gewesen sein sollte, sie hat ja auch ein paar Programmideen gehabt, der Schaden, den sie durch diesen objektiven Missbrauch, den sie auch subjektiv systematisch inszeniert hat, der Schaden, der dadurch verursacht wurde, ist um ein Mehrfaches größer als jeglicher Nutzen, den sie für sich da beanspruchen konnte. So, und having said this, es gibt ja auch inzwischen Dinge, die aus dem NDR, Landesfunkhaus Kiel, oder dem NDR, Landesfunkhaus Hamburg aufgedeckt worden sind. Eine Landesfunkhauschefin in Hamburg, die dafür gesorgt hat, dass von der Werbeagentur ihrer Tochter beworbene Veranstaltungen auf einmal ins Programm fanden, die dafür gesorgt hat, dass eine andere Tochter eine Festanstellung beim NDR bekommen hat, die hat einfach ihr Amt und die Möglichkeiten missbraucht. Und im Landesfunkhaus Kiel, wenn es da so war, dass die Leitung einer politischen Redaktion verhindert hat, dass ein kritisches Interview ausgestrahlt wurde, weil man dann mit dem Ministerpräsidenten auch noch ein Interview hätte führen können, was man wohl nicht führen wollte, die haben ebenfalls ihr Amt und ihre Aufgaben missbraucht. Das ist nicht in jedem in jedem öffentlich-rechtlichen Funkhaus oder Sender der Fall. Es gibt aber einfach die Gefahr des Systems, mangelnde Transparenz und Verselbstständigung und Verlieren von Bodenhaftung, die das immer möglich machen. Es ist aber nicht so, dass man sagt, es passiert überall diese Kacke und jetzt ist es nur zufällig bei den drei herausgekommen. Man muss da zwischen strukturellen Gefahren und realen Ereignissen unterscheiden. Ein Satz noch zu Pierre, weil du vorhin sagtest, ja, die segeln ja sozusagen vorbei an ihrem eigentlichen Auftrag, nämlich Information zu betreiben. Das ist falsch, Pierre. Die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, vor allem der ARD-Anstalten, sind in den Rundfunkgesetzen der Bundesländer aufgeführt. Und du kannst, egal in welches Landesrundfunkgesetz du reinguckst, wirst du als Aufgabenbeschreibung immer finden, Information, Bildung und Unterhaltung. Es ist nicht so, dass es den einen Informationsauftrag gibt und alles andere drängelt sich da illegitimerweise rein. Nein, alle Rundfunkgesetze sagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Hörfunk und Fernsehen haben die Aufgaben Information, Bildung und Unterhaltung. Und zwar ohne Reihenfolge und schon gar nicht ausschließlich, sondern das gehört zusammen. Und die Frage ist, wie erfüllt man es auf intelligente Weise, die dann nämlich auf einmal auch heißen kann, dass Information unterhaltsam ist und Unterhaltung bildet und Bildung und Information zusammen auftreten. Also das war für mich immer so ein bisschen eigentlich der magnetische Nordpol, wo ich versucht habe, meine Arbeit dran auszurichten. Und das sehe ich nach wie vor als gesetzlichen Auftrag.
Übrigens, Hans, das war nicht meine Position. Ich habe nur versucht, die Kontroverse in der Diskussion aufzumachen. Aber es ist schön, dass du es mir wieder vorstellst. Immerhin wurde ich diesmal nicht mit Herr Lehrer angesprochen. Ist ja schon ein Fortschritt zu den letzten Malen. Insofern, ja, also vielleicht resümieren wir damit, dass es insgesamt natürlich eine Diskussion ist, die man im Detail führen kann, wie wahrscheinlich auch die Gruppe sind, die am ehesten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigen will. Dafür gibt es ja auch gute Gründe, das so zu tun. Insgesamt hat der Skandal, glaube ich, auch gezeigt, dass aber an Transparenz dann doch mangelt und auch an interner Kontrolle mangelt. Ich glaube, das wurde ja auch in der internen Aufarbeitung sehr deutlich. Und ich will hier nochmal deutlich betonen, ich fand dann auch gut, wenn auch zu spät, wie der RBB intern darauf reagiert hat, also seinen eigenen Redakteur dahin zu stellen und den da quasi dazu mit Fragen zu konfrontieren, finde ich schon sehr gut. Und das zeigt dann auch von journalistischer Stärke irgendwie, leider halt nur zu spät. Aber das, da können wir gerne darauf verweisen, also in dem Format mit Hans und Thilo, wo ihr quasi darüber spricht, in dem, hat so einen Namen gehabt, euer Format, nee, oder einfach nur Gespräch, da kann man das immer sehr gut nachhören, weil die beiden Journalistinnen, die vom RBB da im Gespräch waren, das sehr deutlich auch betonen, dass sie letztlich intern auch so ein bisschen, sagen wir mal, Sorge hatten, Angst hatten, wahrscheinlich am Anfang diesen Schritt zu gehen, ist ja auch immer schwierig, gegen seinen eigenen Vorgesetzten quasi da irgendwie journalistisch aufzutreten. Aber deshalb finde ich es umso besser, dass man es im Nachgang noch gemacht hat, dass man doch mal diesen Schritt gegangen ist und diese öffentliche, also im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, diese Verarbeitung finde ich schon ganz mustergültig, oder Hans?
Nein, also erstens, ich stimme zu, es ist viel zu spät passiert und das ist auch nachträglich eine Kritik daran, warum fällt Journalisten, die sozusagen von Beruf her kritisch zu sein haben, warum fällt das im Haus erst so spät auf? Warum fällt es erst dann auf, als Journalisten anderer Medien darauf aufmerksam machen? Wobei man das jetzt ein Fun Fact sagen muss, Business Insider, die sozusagen als Erste darüber berichtet haben, wo dann der erste Reflex war, ach, das ist ja Springer und die fahren hier nur eine Kampagne. Business Insider ist auf diese RBB-Story zufällig gekommen. Die haben an einer ganz anderen Geschichte recherchiert. Die haben recherchiert, nämlich eigenartige Geschichte der Messegesellschaft in Berlin. Und wo, wir erinnern uns, Wolf-Dieter Wolf eine große Rolle spielt. Und dann sind sie im Zuge dieser Recherchen über eigenartige Geschäfte der Messe, ist ihnen auf einmal dann, sind Informationen über Schlesinger und Geldausgaben und Aufträge da zugespielt worden. Das war also fast, die Kollegen haben selber gesagt, das war eigentlich Beifang. Das war ein Zufall, ein Zufallsfund, der sich dann aber zu einer Riesengeschichte entwickelt hat. Dennoch, das hätte innerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems wesentlich früher erkannt werden müssen. Und dass das weder von journalistischen Kolleginnen und Kollegen frühzeitig geschah, als auch dann von Seiten der Aufsichtsgremien nicht und jetzt auch nur wieder nachträglich geschah. Das sind ganz deutliche Zeichen für Schwächen des Systems. Und also die Aufarbeitung, die da jetzt stattfindet, die muss auch weitere Konsequenzen haben. Die Aufsichtsgremien müssen anders besetzt werden, müssen anders ausgestattet werden. Das kann man nicht mehr nur so nebenbei am Feierabend mit gelegentlich mal machen. Da muss es aus den einzelnen Bereichen der Sender eine stärkere Rechenschaftspflicht geben, eine Veröffentlichungspflicht. Zeitnah muss nachgefragt und überprüft werden können und. Also die notwendigen Konsequenzen, mit denen ist noch gar nicht oder ist jetzt vielleicht gerade angefangen worden, aber das ist wirklich erst der Anfang.
Gut, gutes Fazit diesbezüglich. Ich will darauf verweisen, was passiert, wenn man im öffentlichen Rundfunk rumschraubt, sieht man in Großbritannien ziemlich gut, wie der BBC da kämpft und welche Rolle das auch im Kontext Brexit eingenommen hat, ist nochmal eine spezielle Untersuchung wert und nur alleine eine Forderung nach Privatisierung führt noch lange nicht zum besseren Journalismus. Auch das sei deutlich betont, gerade was Werbung und Umgang mit Werbung betrifft. Das nochmal als letzter Punkt zu der ganzen Debatte. Wir haben es jetzt nicht in aller Detailliertheit vielleicht betrachtet, aber so, dass man doch einen Eindruck bekommt von dem, was wir denken und was unsere Position ist. Und damit haben wir unsere beiden Themen heute einmal beleuchtet, die uns interessiert haben. Wieder leicht über die Zeit gegangen, aber okay. Ich danke erstmal recht herzlich an die Runde und vor allen Dingen an unsere Zuhörer, die eigentlich nur zuhören sollten und doch aktiv geworden sind. Also ich glaube, RB und LB, ich glaube, ihr müsstet dann doch nochmal wiederkommen. Ihr müsst euch nur mit ordentlicher Mikrofontechnik ausstatten, dann klingt das auch ein bisschen schöner. Ich glaube, das war ganz gelungen. Wie immer, danke natürlich an Hans, dass du heute wieder bei uns warst und deine Zeit genutzt hast. Sehr, sehr schön. Und zum Schluss wie immer die allgemeinen Abkündigungen. Also ich hätte ja eigentlich in meinem Vorbereitungsdokument steht, JS macht das jetzt einfach mal, weil die dieses Jahr in den Sommer vorhin drüber lustig gemacht hat. Aber es sei nochmal gesagt, denkt daran, wie immer, jede Form von Feedback an die bekannten podcast@erg-werder.de. Nutzt gerne auch unsere Social-Media-Plattform bei Instagram, @politikgeflüster und bei Twitter genauso nur ohne Vokale. Spreche ich jetzt nicht aus, kann man nicht aussprechen. Und dann denkt die altbekannte Sache, na, Spotify
böse. Kein Spotify.
Genau, richtig. Spotify böse, böse, böse. Die Zahlen sind letzter Zeit wieder ganz leicht gestiegen. Das hat auch mit den, glaube ich, neuen Zuhörern zu tun. Denkt daran, also so eine Sachen wie Kapitelmarken, dass ihr schneller hören könnt, kann man da nicht machen. Vielleicht füge ich irgendwann mal ein Kapitel auch nette Bilder ein. Auch das kriegt man nur, wenn man eine ordentliche Podcast-App hat. Da gibt es ganz, ganz tolle, kostenlose, die man nutzen kann. Die sind dreimal besser als das böse Spotify. Ja, und sonst hören wir uns im Oktober wieder mit der nächsten Ausgabe mit zwei Themen, die jetzt schon feststehen. Wir wollen einerseits nach Großbritannien gucken im Rahmen unserer Reihe Wir schauen über Grenzen. Da werden wir den Spiegelredakteur, wer ist er denn, der Leiter des Spiegelbüros in London haben, um mit ihm über Großbritannien zu sprechen. Und im zweiten Teil gucken wir dann uns die Situation besonders bei den Grünen und bei der Linkspartei an, zusammen mit Professor Koss. Also auch da wieder eine ganz umfassende Folge und wir gucken mal, ob wir nochmal irgendwas zur aktuellen Inflation machen. Ich glaube, das kommt an uns nicht so ganz vorbei. Sonst herzlichen Dank wie immer für den Support, für alle Unterstützung und ins Outro verabschiede ich euch heute mit einem kleinen Teaser auf die nächste Folge. Wir hören eine kleine Situation. Was passiert denn da gerade in Großbritannien bei fast 20% Inflation, bei einer Regierungschefin, die an alles denkt, aber nicht an sozialen Ausgleich und in einer Gesellschaft, die jetzt spätestens mit dem Tod der Queen irgendwie gefühlt komplett auseinanderdriftet. Da hören wir mal rein als kleiner Geschmackmacher fürs nächste Mal. Und sonst wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören. Denkt an alle Kanäle und macht's gut, bleibt politisch und vor allen Dingen gesund. Und wenn es geht, passend zur Folge heute, vielleicht dann doch mal eine Maske tragen, tut nicht weh. Macht's gut.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@erg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Die Grafschaft Lincolnshire mitten in England. In Morton, einem kleinen Dorf, leben Gary und Natasha Waterhouse. Sie ist nach einer Krebsoperation schwer behindert. Er hat seinen Job als Taxifahrer aufgegeben, um sie zu pflegen. Gary zeigt uns ihre Gas- und Stromrechnungen. Die Kosten sind von umgerechnet 36 Euro im Monat auf über 200 Euro gestiegen. Und im Herbst und Winter kommen weitere Erhöhungen.
Wir überlegen, welche Räume wir überhaupt noch heizen können. Wir werden mehrere Schichten Kleidung anziehen und Decken bereithalten, um uns zu wärmen.